Ist Roger Troutman von Zapp mit in einem EPMD Remix. Ist aber der Beat von Strictly Business. Von EPMD. Also kann man schon mal droppen, so für Oldschooler, oder?
I like it. Sing. I like it.
Lars legt noch eine Platte auf.
Nee, ich kann so im Hintergrund kann ich so ein Instrumental laufen lassen. Das ist so oldschool-mäßig.
Das ist richtig dope. Das ist richtig dope. Pass auf, Ladies and Gentlemen, das hier wird der oldschooligste Podcast, den seit langer Zeit gemacht worden ist. Nämlich Martin's Mind mit Lars Ahmed. Aha. Aha.
To the beat, ja.
soll ich dich rappend vorstellen?
Nein, bitte nicht. Ich glaube, das
wäre schlecht.
Den Break-up gewartet, jetzt hättest du eigentlich reinrappen können.
Das müssen wir nochmal machen. Der Break. Nee, nicht rappend introduzieren. Ich bin ja auch nicht so gut auf Freestyle. In Freestyle. Also das haben wir im Auto schon gemerkt. Ich wollte im Auto freestylen, auf dem Weg hierhin. Aber Lars Ahmed, Bestseller-Autor, Kaffeeliebhaber, DJ, Hip-Hop-Head, Filmemacher, sagt man das?
Funk Soul Brother.
Bekannter Freund von unter anderem Beastie Boys und noch so ein paar große Namen. Was wissen wir eigentlich noch nicht von dir? Dass du sehr buddhistisch lebst.
Finde ich auch, ja.
Wir sitzen hier gerade in deinem Wohnzimmer. Und das ist schön, dass eigentlich sehr wenig hier hängen.
Ich bin ja, anders gesagt, ich glaube wirklich, dass ich in einem früheren Leben ein Mönch gewesen bin. Weil ich im Prinzip, und das siehst du ja auch hier an der Wohnung, die ist eigentlich so, wie ein Student wohnen würde. Da steht nichts drin, ein Sofa, ein alter Schreibtisch, meine Plattenspieler, ein Schrank mit Büchern, aber im Prinzip war es das. Im anderen Zimmer ist noch ein Bett und noch mehrere Schränke mit Schallplatten.
7000 Schallplatten.
Aber am Ende war es das. Also so, ich stehe nicht so auf materielle Dinge. Also ich mag das schon, aber es bedeutet mir nichts. Und ich habe mir schon so oft überlegt, ziehst du eigentlich mal in eine andere Wohnung? Weil jetzt bist du jetzt auch keine 20 mehr. Aber dann habe ich mich gefragt, willst du das wirklich? Beziehungsweise was würde es dir bringen? Außer du hast dann eine doppelt so große Wohnung und dein Sofa wäre vielleicht dreimal so teuer, wenn du es dir jetzt neu kaufen würdest. Aber würde es an deiner Lebenssituation, an deiner Lebensqualität, an der Art und Weise, wie du das Leben siehst, wie du dich fühlst, irgendwas ändern? Oder ist es eigentlich nur etwas für andere, die das dann schön finden? Also wenn du mal Besuch hast, dann sieht es halt toll aus, wenn du eine große Wohnung hast und schönes Sofa und tolle Dinge und Leute so, ach, du wohnst aber schön, das ist ja gemütlich hier. Oder machst du es für dich? Und da, wenn ich dann ganz ehrlich bin zu mir, habe ich dann festgestellt, nee, ich würde es nur für die anderen machen, weil ich fühle mich so, wie ich jetzt hier bin, total wohl. In meiner Bescheidenheit. Ich brauche nicht mehr. Und deswegen war das schon ganz gut erkannt, dass du gesagt hast, mit deiner buddhistischen Lebensweise. Also wir sitzen jetzt hier auf dem Boden, weil ich auch nichts habe zum Sitzen.
Sehr gut übrigens für Körper.
Ja.
Also so mal inzwischen durch.
Wir sitzen hier, auch die Gläser stehen auf dem Boden. So ein alter Holzdielenboden. Plattenspieler ist hier so fast auch auf dem Boden.
Sitzt du oft da? Also da, wo du jetzt sitzt, vor deinem Plattenspieler auf dem Boden?
Ja. Ja? Ja, ich sitze oft hier und lese. Ich spreche auch hier meine eigenen Podcasts oft ein. Genauso wie hier so improvisorisch alles. Sagt man improvisorisch oder improvisiert? Provisorisch.
Fragst du den Richtigen.
Provisorisch. Und ja, ich mag das so. Vielleicht ist es auch ein Zeichen von, irgendwie jung bleiben, weil man, also für mich persönlich, so ich brauche jetzt irgendwie nichts, ich brauche jetzt keinen krassen Sessel, wo ich mich reinsetzen kann, sondern ich setze mich auf den Boden, ist okay für mich.
Das ist eine schöne Einstellung auf jeden Fall. Die, hattest du die schon immer?
Ich glaube ja, also so natürlich nie so richtig bewusst, aber ich glaube intuitiv habe ich nie viel gebraucht. Also auch wenn ich mir so die Wohnungen überlege, in denen ich früher gewohnt habe, die waren alle sehr spartanisch und so ganz einfach. Ich habe auch mal in London gewohnt, 2 Jahre. Das war auch alles sehr, sehr schlicht, also einfach ein, gut, London ist eine sehr teure Stadt und damals habe ich im Plattenladen gearbeitet bei Tower Records am Piccadilly Circus 1999. Es war eine unglaublich geile Zeit. Ich hatte überhaupt kein Geld, nix. War so fast nach 2 Jahre nach meinem Abi. Und ich wollte aber so die Welt entdecken. Ich wollte irgendwas machen, weg von zu Hause, weg aus dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Also nichts gegen mein Heimatdorf, Langönz represent. Aber ich wollte eben irgendwie die Welt sehen. Und da hat mein Vater damals zu mir gesagt, du bist doch so ein Musikliebhaber, du magst doch Musik, geh doch einfach nach London. London ist die Musik, damals zumindest, die Musikhauptstadt der Welt mit New York zusammen. New York war ein bisschen zu weit weg, London war so fast um die Ecke. Und dann habe ich so gedacht, ja, geil. Ich mag die elektronische Musik, ich mag Breakbeats, ich mag Drum and Bass, ich mag englische Soul-Musik, ich mag generell so die Art und Weise, wie Engländer mit Musik umgehen, durch die Beatles und so. Ist natürlich ein ganz, hat das ganze Volk hat eine andere Einstellung zur Musik, sehr interessant. Musik hat einen viel, viel wichtigeren Stellenwert. Und da wollte ich hin. Und da habe ich mir meine Sachen gepackt und bin dahin. Und bin dann 2 Jahre geblieben, habe im Plattenladen gearbeitet und habe da in so einer Kaschemme gewohnt, echt so in Turnpike Lane, so Zone 4 war das, also am Arsch der Welt, wirklich, also ich musste jeden Tag so 40 Minuten mit der U-Bahn nach in die Innenstadt reinfahren, aber es war mir egal, weil ich habe da so meinen Traum gelebt, habe 3 Pfund die Stunde verdient, also so nichts. Ja, das Geld war nach 2 Wochen immer schon völlig aufgebraucht. Und, aber das ging alles. Du hast irgendwie auch ohne viel Geld echt eine Menge machen können. Und ja, und auch da war mir das nicht so wichtig, irgendwie viel zu besitzen. Mir war es halt eher wichtiger, was zu erleben und Erfahrungen zu machen, Abenteuer zu erleben, Bilder zu speichern, was zu sehen. Also, und das habe ich mir bis heute behalten. Also mir ist es wichtiger, im Kopf etwas zu speichern, als etwas zu haben, was ich anderen zeigen kann. Also
eher anti-Instagram.
Im Prinzip. Ich bin
anti nicht, aber es ist natürlich nicht, eine ganz andere Sache.
Genau, also ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass es wichtiger ist, was man erlebt, als das, was man zeigen kann.
Ja.
Also
es ist auch ein bisschen die Schönheit weg, ne? Habe ich mir letztens auch überlegt, dass fast ein bisschen das, was manche Menschen in der Geschichte ausgemacht hat, dass man nicht alles nachverfolgen konnte und dass man nicht immer mit, ich habe da schon mal über nachgedacht, weil ich auch, weil man manchmal denkt, oh, ich habe das oder das gesagt und stimmt das denn überhaupt noch? Weil jeder kann es jetzt auch checken und jeder dann sagt, ja, vor 7 Jahren und dann denke ich, oh, weiß ich nicht, ob ich jetzt genau 7 Jahren und ob es dort war mit der Person und eigentlich ist es ja sehr schade in der menschlichen Dynamik, dass dieses Magische ein bisschen weg ist, oder? Vielleicht sogar, dass man nicht, dass man, es gab vielleicht Leute, die nicht unbedingt die Wahrheit erzählt haben, aber die schönsten Geschichten der Welt.
Ja.
Dadurch.
Und jetzt stell dir vor, jemand erzählt dir eine Fantasiegeschichte. Und diese Fantasiegeschichte hat dir aber total geholfen, weil in dieser Geschichte vielleicht so ein Switch kam oder ein Break kam oder irgendwas erzählt wurde, das dich berührt hat und mit dem du was anfangen konntest und du hast dann daraufhin etwas in deinem Leben geändert zum Besseren.
Ja.
Würde es einen Unterschied ausmachen, ob diese Geschichte jetzt wahr war oder nicht? Weil dir hat sie ja geholfen.
Ja.
So, und ich glaube, so diese Geschichtenerzähler von früher, so aus dem Persischen Reich, die wirklich noch so am Lagerfeuer saßen und das ganze Dorf kam zusammen und dann kam jemand und hat eine Märchen erzählt. muss das alles stimmen oder nicht? Vielleicht ist ein bisschen was wahr, dann ist ein bisschen was dazu gedichtet. Am Ende ist das auch Hollywood irgendwie.
Ja.
So, und Entertainment. Ja. Und wenn du für dich daraus was mitnehmen kannst, so ist ja nichts Schlechtes dabei.
Schreibst du auch so? Weil wir sind großer Sprung jetzt. Du warst 19 in London und dann bist du auf einmal Bestseller-Autor geworden.
Sehr großer Sprung.
Können wir auch gleich nochmal, ist natürlich interessant, wie du da hingekommen bist, aber vielleicht schon mal, bevor ich es vergesse. Schreibst du deine Bücher auch so mit dieser Einstellung, dass du sagst, es geht darum, dass Menschen was mitnehmen aus dem Buch und nicht unbedingt um, wie ich das genau aufschreibe oder was? Oder ist es?
Also ich erzähle natürlich schon die Wahrheit.
Ja, gut, ja, klar.
Also, ich gehe aber nicht mit dem Anspruch an ein Buch heran, wirklich den Menschen zu helfen, die das lesen, sondern ich versuche etwas zu machen, was mir selbst persönlich auf dem Herzen brennt oder am Herzen liegt. Also am Ende, das ist immer so eigenartig für viele, wenn ich das sage, aber am Ende schreibe ich die Bücher, um mich selbst zu therapieren. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, etwas zu schreiben, was ich überhaupt nicht fühle. Nur weil ich glaube, dass das vielleicht andere Menschen interessieren könnte.
Ja.
Also, und dadurch, dass ich meine Bücher immer sehr auf mich bezogen schreibe, also auch aus der Ich-Perspektive und mit sehr vielen Beispielen aus meinem Leben fülle, sollte es natürlich schon die Wahrheit sein.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber
du wirst jetzt nicht irgendwas inhaltlich verdrehen, um Leute mehr zu erreichen, wenn es dir nicht passt.
Nee.
Also du bist.
Es macht ja keinen Sinn.
Ne.
Also, wozu?
Naja, müsste man die Leute fragen, die das machen.
Ja.
Ja. Ja. Und wie dein erstes Buch, ist das dieses bescheuerte Herz?
Nee. Das mein allererstes Buch war die Biografie von Bushido.
Ach, stimmt, das hast du
ja
auch.
Das ist jetzt schon 11 Jahre her. 2008 ist die erschienen. Ja.
Also das heißt, zwischen Plattenladen und auch das erste Buch lag noch ein wenig.
Ja, Plattenladen war so 1999, 2000. Dann bin ich nach Frankfurt gezogen von London. Hab dann da beim Radio gearbeitet, beim Hessischen Rundfunk, bei dem Jugendsender, der hieß damals XXL. Und hab da eigentlich angefangen, so zum ersten Mal musikjournalistisch zu arbeiten. Also ich war in der Musikredaktion für das Tagesprogramm. Also wir haben dann überlegt, welche Songs können wir spielen im Radio, und habe dann abends, sonntagsabends, eine eigene Sendung gehabt. Die hieß Radio Unfrisiert, 3 Stunden von 19 bis 22 Uhr. Und da konnten wir machen, was wir wollten. Also es war echt die geilste Zeit. Wir konnten spielen, was wir wollten. Ich konnte meine Lieblingsmusik da spielen. Ich konnte Künstler interviewen, die ich cool fand. Das war damals auch noch eine Zeit vor Instagram, vor YouTube. Das heißt, du hast die ganzen Künstler auch noch abgreifen können.
Mhm.
Wenn Destiny's Child damals in der Jahrhunderthalle gespielt haben in Frankfurt, dann hast du die auch noch zum Interview gekriegt. Ja, und ich habe so aus der heutigen Sicht echt legendäre Sendungen gemacht. Mit Craig David haben wir so Lieblingssongs gespielt, wie man Mädchen beeindrucken kann. Und die Sendung hieß dann so How to Create a Perfect Ladies Tape with Craig David. Und dann haben wir also 3 Stunden Songs gespielt, die wir auf ein Tape packen würden für ein Mädchen, in das wir verliebt sind. Und dann, warum, ja? Das Gleiche habe ich mit Pharrell mal gemacht, Pharrell Williams von den Neptunes. Gut, das muss man ja heute nicht mehr dazu sagen, aber
den hast du mal.
Pharrell, ja, mehrfach.
Wow.
So, eben auch für diese Sendung. Und das war halt geil, weil wir konnten machen, was wir wollten. Wir konnten mit Moby, haben wir über die Simpsons gesprochen, und Pink war da, und Bootsy Collins war da. Und das war, Bootsy Collins war der Hammer, weil ich meine, das war für mich einfach so krass. Bootsy Collins, der hat mit 17 Bass für James Brown gespielt. Und dann so zu hören, wie so eine Funk-Legende da sitzt und so cool ist und so einfach Ich hatte meine ganzen Schallplatten dabei und er war ganz überrascht, was für eine Selektion ich so dabei hatte. Und er so, ah cool, lass uns das spielen, lass uns das spielen. Und komm, ich erzähle dir mal die Story damals, wie ich mit 17 zu James Brown gekommen bin. Und dann bin ich da, also es war einfach so mindblowing. Und das war also eine Zeit, die einfach für mich persönlich unglaublich faszinierend war, wie cool ein Leben sein kann, wenn man sich eben so für Sachen interessiert und wirklich so begeistert ist für irgendwas. Und das habe ich so bis 2005 gemacht. Und dann bin ich dann da rausgeschmissen worden. Oh. wie das halt oft so ist, kam ein neuer Chef. Und der hat dann erstmal alle Sendungen abends rasiert. Hm. Und dann wurde aus dem Sender halt ein Sender wie viele andere. Es lief dann immer die gleiche Musik. Und das, was den Sender damals ausgemacht hat, das wurde alles. D-Flame hatte zum Beispiel eine Hip-Hop-Sendung abends. Das wurde alles platt gemacht. Big Shoutout to D-Flame Weststadt, Nordweststadt, Frankfurt.
Der wird es hören. Der hört meinen Podcast regelmäßig.
Au. Au. Wo sind wir daheim? Frankfurt am Main. Und naja. Das war so bis 2005 und ja, da bin ich nach Berlin gegangen und habe dann hier so ein bisschen für MTV gearbeitet und für Viva Texte geschrieben und Moderationen geschrieben, habe mich so durchgewurstelt und ja, und dann irgendwann habe ich eben die Anfrage bekommen, damals von der Süddeutschen Zeitung, ob ich nicht Bock hätte für diesen jungen Rapper, der gerade so voll durchstartet, ob ich den begleiten möchte. Für eine Reportage 2 Tage. Der macht einen Videodreh und ich dürfte dabei sein und dann eben eine Reportage schreiben. Und dieser junge Rapper, der damals so gerade angefangen hat, im Mainstream so Erfolg zu haben, war eben Bushido. Und er hat zum ersten Mal eine goldene gehabt, eine goldene Schallplatte und hat gerade seinen ersten Echo gewonnen. Und also es ging gerade los bei ihm. Ja, da habe ich ihn 2 Tage begleitet, Videodreh, wir haben uns ganz gut verstanden und wir sind auch gleich alt, gleicher Jahrgang, gleich aufgewachsen, also zumindest mit der gleichen Musik aufgewachsen. Und dann hat er gemerkt, dass er versteht, er hat gemerkt, dass ich verstehe, was er sagt. Mhm. Also es musste keiner diese Kultursprache übersetzen. Und da hat er sich ganz wohl gefühlt und dann ist dieser Artikel erschienen und alle waren happy und dann hat er mich kurze Zeit später gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten, auch für sein Label damals. Und ja, bin ich mit ihm auf Tour gegangen. Kannst dir ja vorstellen, dass das relativ witzig war. Also sehr anstrengend auf der einen Art, aber auch sehr interessant. Da war ich fast 1,5 Jahre mit ihm unterwegs und dann haben wir das Buch geschrieben und so kam das. Also er hat mich gefragt, hast du Lust, ein Buch zu schreiben? Ich habe gemeint, das habe ich noch nie probiert. Keine Ahnung, ein Buch schreiben, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ich glaube, ich kann das. Und hat er gesagt, ja, okay, lass uns machen.
Und dann hast du auf Tour angefangen einfach.
Dann habe ich auf Tour angefangen, abends nach den Konzerten, wenn wir im Bus saßen. Alle haben gepennt oder haben irgendwas gemacht.
Was anderes, was man auf Tour so macht.
Was man auf Tour so macht.
Also zeichnen.
Malen. Und Briefe schreiben.
So. Ans Front zu Hause.
Ja, genau. Und noch so Fernstudium und so. Ja, und wir saßen dann immer vorne oben in der Kabine und ich hatte meine ganzen Aufnahmesachen dabei und haben eben stundenlang Gespräche geführt über die Anfänge, über ja eben sein Leben. Und dadurch, dass ich eben so hautnah mit dabei war und alles auch oder vieles von dem, was in dem Buch steht, auch selbst erlebt habe, weil ich eben dabei war, ist das Buch dann auch so geworden, wie es geworden ist. Ich habe einfach das Buch so geschrieben, wie ich das gerne als Fan gelesen hätte. Ja, und dann war das Buch irgendwann fertig. Wir hatten so 500 Seiten Manuskript. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen ja einen Verlag dafür. Wie machen wir das? Wie geht denn das? Und dann habe ich halt wirklich gegoogelt, Verlage Deutschland. Und dann habe ich wirklich 30 E-Mails geschrieben, 40 E-Mails geschrieben an jeden Verlag, den ich da gefunden habe, ob die nicht Bock haben, das Buch zu veröffentlichen. Habe Cold Calls gemacht, also angerufen bei diesen berühmten Nummern, die Bindestrich Null, wo du beim Empfang ankommst, ja, und dann sagst, ja, guten Tag, hier ist Lars Ament, ich habe ein Buch geschrieben, das möchte ich gerne Ihrem Verlag anbieten. Können Sie mich weiterleiten? Ja, und dann in der Regel bist du halt nicht weitergekommen, und manchmal kamst du weiter und das war sehr frustrierend, weil du am Ende der Woche 50 Absagen bekommen hast. Und dann haben wir uns halt überlegt, okay, krass, wir haben hier einen Rapper, der gerade durchstartet, 100.000 verkaufte Platten, aber in der Buchwelt interessiert es scheinbar keinen. Und dann, klar, kommen dann so Selbstzweifel, okay, kann ich es vielleicht doch nicht? Ist es doch wirklich, also ist es schlecht, das Buch vielleicht, ist es schlecht geschrieben, woran liegt es? Und dann irgendwann kam ein kleiner Verlag und der hat es gemacht und wir waren sofort auf Platz 1 und so. Und dann später habe ich dann rausbekommen, ah ja klar, wer sitzt denn am anderen Ende in den Verlagen? 2008, in einer Zeit vor Instagram, in einer Zeit vor YouTube, es gab noch keine Influencer, das gab es alles noch nicht. Da sitzen Menschen, meistens Frauen, zwischen 30 und 40, die in ihrer Welt leben und die noch nie was von Gangster-Rap gehört haben und noch nie was von Bushido gehört haben. Ist ja völlig klar, dass die das erstmal ablehnen. Aus der heutigen Sicht undenkbar. Wenn heute der erfolgreichste Gangster-Rapper ein Buch schreiben will, dann...
Dann kämpfen die darum wahrscheinlich.
Ja, dann kommen die Verlage und stehen Schlange. Ja. Und damals war das halt noch nicht so. Und es war halt interessant, weil wenn man so ein bisschen jetzt so zurückblickt, waren wir die Ersten, die das gemacht haben. Also wir
das waren, wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Es gab wahrscheinlich bis dahin auch keinen...
Nee, es gab keine... Also Sido hat ein halbes Jahr vorher sein Buch rausgebracht. Das ist aber total gefloppt. Und da hatten wir auch so überlegt, okay, krass, also wenn Sidos Buch floppt, was ist mit unserem Buch? Da unser Buch aber anders war, auch anders geschrieben war und so. Wir haben aber dran geglaubt und uns hat eben funktioniert, ja. Aber wir waren die Ersten und haben dann eben auch anderen aus der heutigen Sicht den Weg leichter gemacht, ja, weil wir eben diese erste Tür mal aufgemacht haben und die anderen mussten dann durchgehen. Aber für uns war das damals eine sehr lehrreiche oder für mich eine sehr lehrreiche Sache. Zum Beispiel, was es heißt, wenn jemand Nein zu dir sagt. Was heißt es, mit Ablehnung umzugehen, mit einer Zurückweisung, mit einem Nein, danke. Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt, Nein, danke kann ganz viel bedeuten. Also zum Beispiel, streng dich mehr an oder klopf an noch mehr Türen oder du musst es einfach besser bewerben. Oder du bist hier einfach an der falschen Stelle. Du musst noch mehr rausgehen und noch mehr Fragen stellen. Und du so. Also Nein kann ganz viel bedeuten, außer ein Nein. Es kann auch bedeuten, dass der Mensch, der zu dir Nein sagt, vielleicht gerne Ja sagen würde, er aber gar nicht die Möglichkeiten hat. Weil sein Chef gerade gesagt hat, keine neuen Projekte mehr. Oder weil das Geld ausgegangen ist. Whatever. Also es muss nicht bedeuten, dass du eine Vollpfeife bist, nur weil jemand zu dir sagt, nein, danke. So, und das habe ich zum Beispiel da gelernt. Und da war ich 29 und habe da eigentlich zum ersten Mal festgestellt, was ich richtig gut kann, durch einen Zufall. Also vorher habe ich auch Sachen gut gemacht, aber das war eigentlich eher so Training für das, was dann gekommen ist. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, Bücher schreiben macht mir Spaß und dann bin ich dabei geblieben. Und seitdem habe ich dann in jedem Jahr ein Buch veröffentlicht.
Jedem Jahr?
Jedes Jahr ein Buch, ja.
Wow. Also dich nach der Veröffentlichung direkt wieder hingesetzt und weitergetippt sozusagen.
Beim Buchschreiben
ist ja schon...
Also ich musste mich erstmal nach der Veröffentlichung damals von der Bushido-Biografie, habe ich erstmal so ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht. Weil ich musste erstmal wieder klarkommen.
Ja, da ändert sich einiges.
Ja, nee, das war einfach eine krasse Zeit. Also so, wenn du anderthalb Jahre dich in dem Umfeld bewegst, das war schon eine sehr interessante Lebenserfahrung. Und dann habe ich damals eigentlich angefangen, mich so für Spiritualität zu interessieren. Und habe dann da auch zum ersten Mal so Leute gelesen wie Eckhart Tolle und Wayne Dyer und Paulo Coelho. Das war so die Zeit. Viele Biografien gelesen vom Dalai Lama, mich mit Buddhismus auseinandergesetzt, weil ich da so ganz viele Fragen hatte ans Leben. So, okay, Gangster-Rap ist jetzt vorbei, was kommt jetzt? Gibt's noch was Neues? Und ja, und da habe ich dann eben durch einen Zufall, in Anführungsstrichen, dann den Rudolf Schenker kennengelernt, das ist der Gründer und Gitarrist der Scorpions, der zu dem damaligen Zeitpunkt schon seit 40 Jahren meditiert hat, seit 40 Jahren Yoga gemacht hat und eben eine sehr besondere Art und Weise hat zu leben und auch seine Band dementsprechend immer geführt hat. Und der wollte ein bisschen was zurückgeben, also von seinen Weisheiten, die er so gesammelt hat in seiner Karriere, in seiner sehr erfolgreichen Karriere, wollte einfach den Leuten mitgeben. Und da hat der Verlag einen Autor gesucht und haben ganz viele ausprobiert und das hat irgendwie nie funktioniert. Und dann hatte ich eben die Anfrage, hast du nicht Lust mit Rudolf Schenker? Und ich habe erstmal so gedacht, wer ist Rudolf Schenker? Also ich bin so ein Hip-Hop-Kid.
Ja, von Bushido zu Rudolf Schenker.
Genau, das ist schon ein Schritt. Ja. Und ich wusste erstmal gar nicht, wer Rudolf Schenker ist. Musste erstmal googeln und dann erst, ah, okay, Scorpions. Scorpions waren jetzt auch nicht so auf meiner Playlist. Mhm. Aber ich dachte so, warum eigentlich nicht? Treffen kannst du dich ja mal mit ihm. Und ich meine, Rudolf ist so alt wie mein Vater. Ja, der ist jetzt so 75, glaube ich. Damals war er Mitte, Ende 60 und habe mich mit dem getroffen. Und das war so Liebe auf den ersten Blick. Da kam halt so ein Dude rein und du hast sofort gesehen, krass. Also so die Aura von ihm hat mich sofort total überzeugt. Also so auch wie er da reinkam und du hast halt gesehen, das ist ein echter Rockstar. Also das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber und vor allem so, das ist ein echter Rockstar aus einer anderen Zeit. Also der kommt halt straight from the 80s und sieht noch genauso aus und ist so real und obwohl wir 20 Jahre später haben, der sah in den 80ern genauso aus, so wie jetzt. Und das fand ich total beeindruckend und hat mich voll geflasht und die Geschichten, die er erzählt hat, wie man Entscheidungen trifft. Völlig egal, ob für eine Band, ob für eine Firma, ob für einen selbst, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man mit Zurückweisung auch bei ihnen. Wenn du überlegst, die haben eine Band gemacht, in ganz Deutschland hat sie gehatet im Prinzip, weil alle gesagt haben, oh, Scorpions braucht kein Mensch. So, und dann mussten die auch überlegen, okay, entweder du bist pleite, du hast überhaupt kein Geld, alle wollen von dir irgendwie, dass du was anderes machst, du liebst aber deine Musik so sehr. Okay, ich muss noch mehr arbeiten, damit ich irgendwie meine Familie irgendwie ernähren kann. Die wollen, dass ich irgendwie einen normalen Job annehme, aber ich will Gitarre spielen. Aber ich bin nicht der beste Gitarrenspieler. Also wie bekomme ich das vermittelt? Und so. Und da hat er eben auch so, wie er das erzählt hat, wie er das damals gemacht hat, das hat mich so, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, der hat mich da so von überzeugt, die so zu leben, wie er das gemacht hat, auch eben mit Meditation. Ich bin auch durch Rudolf Schenker zum Meditieren gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das bringt was. Also so, wenn du dich verbindest mit dir selbst und mit dem Universum und ja, hallo Universum, das Big Shoutout to the Universe.
Hier, und, hier ist da Platz für.
Ja, und das ist eben so interessant, vor allem für mich damals. Es macht einen Riesenunterschied, wer dein Lehrer ist. Also so die Information kann die gleiche sein. Hm. Aber für mich hat das einen Riesenunterschied gemacht, ob da jetzt die Simone sitzt, die genauso viel weiß wie Rudolf. Aber sie sitzt da vielleicht in ihren Batik-Klamotten und zündet ein Räucherstäbchen an und so. Oder da sitzt ein Rockstar, der irgendwie dreimal den Madison Square Garden in New York ausverkauft mit Bon Jovi in der Vorgruppe und der die erfolgreichste Rockband, die erfolgreichste deutsche Rockband der Welt irgendwie gegründet hat, der wo Kanye West Fan ist von Barack Obama und so. Also Weltstars, die eigentlich eher so auf einer anderen Ebene cool sind, wenn der auf einmal sagt, ja, weißt du, warum ich so erfolgreich geworden bin? Weil ich damals zum Beispiel angefangen habe zu meditieren. Ja. Dann höre ich ganz anders hin. Das war für mich so ein Türöffner. Nichts gegen Simone und die Räucherstäbchen. Aber das
war. Wer ist denn Simone?
Ich weiß, das habe ich jetzt erfunden. Ja, also so. Es hätte auch Thomas sein können mit seinen Batik-langen. Völlig egal. Nichts gegen Thomas und auch nichts gegen Batik.
Nichts gegen keiner.
Nichts gegen niemand. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Das kommt immer drauf an, wer zu dir spricht.
Ja.
Und Rudolf hat mich, so anders er auch war, ich meine, klar, der ist einfach doppelt so alt wie ich fast, kommt aus einer ganz anderen Generation, hört ganz andere Musik, versteht auch ganz viele Dinge, die heute passieren, gar nicht mehr, weil er im Kopf ganz woanders ist. Zum Beispiel hat er mal vor kurzem hat er mal gemeint, ja, ich war in Amerika und wir haben da so einen Typen getroffen, ich weiß gar nicht, irgendwie, der ist glaube ich auch berühmt und so, ist der Mann von Beyoncé.
Ja, Jay-Z.
Ah, okay, Rudolf, du meinst Jay-Z. Ja, genau den. So. Also, das finde ich halt so, das ist halt real. Und
ich wollte gerade zu dem Wort.
Genau, das ist halt real. Und eine meiner krassesten Begegnungen mit Rudolf, weswegen ich ihn so mag, und also nicht nur, aber weswegen er für mich so ein besonderer Mensch ist, ganz am Anfang, als wir unser Buch geschrieben haben, in der zweiten Woche, glaube ich, war das, rief er mich irgendwann an und sagt, hey Lars, ich weiß, wir sind für Freitag verabredet, aber ein Kumpel von mir hat gerade Bescheid gesagt, dass der in München ist und seinen Geburtstag feiert und der hat mich eingeladen. Aber wir sind ja jetzt schon verabredet für Freitag. Ich wollte bloß fragen, ob das cool für dich wäre, wenn wir das verschieben. Wenn du das jetzt schon für dich so geplant hast, ist kein Thema, dann sage ich ihm ab und wir treffen uns am Freitag. Habe ich gemeint, ey Rudolf, easy, ich komme einfach ein paar Tage später, fahr mal zu deinem Kumpel, ist alles cool. So, und eine Woche später war ich dann bei Rudolf und habe so gemeint, und wie war's? Und so, dein Wochenende mit deinem Homie und so. Ja, ey, nochmal danke, dass wir das verschieben konnten und so, voll nice. Und dann hat er so erzählt. Und dann war halt sein Kumpel, Richard Zambora, Richie Zambora heißt er, glaube ich, ne? Der Gitarrist von Bon Jovi.
Ah ja.
Also, ist glaube ich Bon Jovi. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts. Oder Aerosmith? Nee, ich glaube Bon Jovi.
Ich glaube auch.
Richie Zambora, genau. Und da habe ich so gemerkt, ah cool, er macht gar keinen Unterschied zwischen ihm und mir. Also zwischen seinem Kumpel,
Status.
Dem Gitarristen von Bon Jovi und mir, den er gerade erst kennengelernt hat. Aber dadurch, weißt du? Man hätte ja auch sagen können, ey, scheiß auf unsere Verabredung, ich gehe zu meinem Kumpel. Und ein paar Tage später hat jemand aus dem Dorf bei ihm angerufen, da war ich dabei, saß daneben und hat so gemeint, ey Rudolf, wir machen da in 3 Wochen machen wir Dorffest. Hast du nicht Bock gut zu kommen und irgendwie zu spielen mit der Gitarre? Und Rudolf so, ja klar. Ruf mal meinen Kumpel an, der die ganze Equipment macht für mich, mein Roadie. Der kümmert sich drum, ja klar, komme ich. Und dann ist Rudolf in seinem Dorf und spielt dann mit 200 Leuten auf seiner Gitarre irgendwelche Songs, weil er da Bock drauf hat. Der macht da keinen Unterschied zwischen, ja, das ist mir, weißt du, ich spiele jetzt nur im Dorf und das macht ja, ich bin Weltstar. Nee, für den ist das kein Unterschied. Und das fand ich geil, das fand ich sehr beeindruckend, das fand ich sehr, beeindruckend, wie er durch sein Leben gegangen ist und immer noch geht, dass er keine Unterschiede macht zwischen bekannt, unbekannt. Für ihn sind einfach Menschen alle gleich und das fand ich einfach geil. Und das hat mich überzeugt. Und dann haben wir unser Buch geschrieben und das war für mich halt geil, weil ich hatte ganz viele Fragen ans Leben und er hatte ganz viele Antworten. Und so musste ich im Endeffekt nur Fragen stellen und das Buch hat sich von selbst geschrieben. Und ja, mega. Und da habe ich gemerkt zum Beispiel auch, dass ich mich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen kann. Also ist ja auch nicht ganz einfach, ein Buch zu schreiben aus der Sicht eines Menschen, der erstens ein Rockstar ist, und zwar ein weltweiter Rockstar. Zweitens, wenn Rudolf über seine Kindheit geredet hat, da war ich noch nicht mal geboren. Hm. Also kann ich mich da reinversetzen, wenn er so erzählt, wie er so mit 15, 16 durch Hannover gelaufen ist, mit einem Traum. Ich möchte jetzt, und die Beatles haben gerade ihr erstes Album draußen und Flower Power in San Francisco und Vietnamkrieg und so. Was das für eine Zeit war, kann ich mich da hineinversetzen. War auch eine mega Herausforderung, ja.
Und war es das? Weil du siehst irgendwie, in beide Geschichten finde ich nämlich so faszinierend, dass bei dir, mir wurde mal gesagt, du hast eine alte Seele, von meinem Opa wurde mir das mal gesagt. Und dann hat auf einmal ganz viel Sinn gemacht, weil ich bin bin sehr nostalgisch. Ja. Und wie du so gerade redest, habe ich irgendwie das Gefühl so, ich glaube, du musst dich gar nicht so anstrengen, geilerweise um, zum Beispiel, da waren die Beatles und irgendwie hast du es hier schon in der Luft gezeigt.
Ja, ja, ja,
Also das ist viel Arbeit, aber du kannst das gut,
oder? Es ist viel Arbeit, es hat mir auch mega viel Spaß gemacht, aber im Vorfeld die Frage, kann ich das?
Mhm.
Also, um da zu sagen, ja, ich probiere es einfach mal, weil ich glaube, ich kann das. Aber trotzdem, es ist ja eine mega Herausforderung. Ist ja auch, du hast ja auch eine Verantwortung, ja. So, also es war krass und ja, und da habe ich so viel gelernt, also alleine die Chance zu haben, jemanden, der so viel Lebenserfahrung hat, Fragen stellen zu können, das war schon unfassbar.
Durftest du, also hast du einfach alles gefragt, was dir auch aus der,
ja, ja,
auf der Seele?
Ja, ja. Ich war auch ganz viel mit Rudolf unterwegs, bei Konzerten und so in europaweit. Ich habe ihn jetzt gerade vor kurzem erst in Phuket wieder getroffen.
Ja.
Vor 3 Wochen, ja. Durch Zufall, weil ich poste so in meinem Instagram ein Foto vom Strand und dann sieht Rudolf das und was machst denn du in Thailand? Ich so, ja, ich bin im Urlaub. Ja, wir sind auch hier und so. Und dann war er irgendwie 30 Kilometer entfernt. Ja. Und dann sind wir abends essen gegangen, alle zusammen. Also so Zufall. Geil. Ich glaube ja nicht an Zufälle, aber ja, also da habe ich zum Beispiel gelernt, was es für eine Kraft hat, wenn man tatsächlich mit Menschen sich unterhält und Menschen trifft und diese 1-zu-1-Gespräche und wenn man Fragen stellt. Also, ja, weil ich glaube, das ist die beste Art und Weise zu lernen, indem man sich mit Menschen unterhält, die schon weiter sind und die einfach darum fragt, wie hast du es gemacht? Wie war das bei dir? Kannst du mir einen Tipp geben? Wie bewertest du das gerade, was bei mir vor sich geht? Welchen Ratschlag kannst du mir geben? Aber eben zuhören, wie andere gewisse Situationen gehandelt haben und dann eben überlegen, okay, wie kann ich das auf mein Leben übertragen? Und wie geht man mit Bedauern um? Wie geht man damit um, einen Fehler gemacht zu haben? Wie geht man damit um, wenn dich alle auslachen? Wie geht man damit um, wenn keiner an dich glaubt, aber du ganz krass an dich glaubst? Also Fragen, die ja fürs ganze Leben elementar sind. So. Einfach mega. Und wenn du dann jemanden hast, der das halt alles belegen kann anhand von Beispielen aus seiner Karriere, ist es halt wahnsinnig faszinierend. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Ich sage zum Beispiel zu meinen Leuten immer, also zu meinen Leuten, zu den Menschen, die mir folgen auf Social Media oder die meine Bücher lesen und so, ich sage immer, schau dir immer genau an, wer dir den Ratschlag gibt. Mhm. Und was derjenige oder diejenige für eine Geschichte hat. Also, wenn da jemand auf der Bühne steht, der reich geworden ist, dadurch, dass er anderen Menschen erklärt, wie man reich wird, überleg dir, ob das vielleicht der Richtige für dich ist. Oder guck dir jemanden an, der etwas gemacht hat, womit er reich geworden ist, und dann frag ihn, wie er das geschafft hat. Siehst du den Unterschied? Mhm. Das war jetzt ein Beispiel, ja, aber ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, aber das war auf jeden Fall meine Antwort.
Die Frage war lange her. Es war noch nicht mal eine wirklich, du warst auf der Tour vom Plattenladen zum Buch, zum nächsten Buch. Und nee, ich habe nur gefragt,
Das Nostalgische,
ob das dir, also beziehungsweise, ist das im Allgemeinen, ist das was du schon mal ich habe dich jetzt eigentlich zum ersten Mal wirklich so ein wenig kennengelernt, weil wir so, wir haben uns auf der Buchmesse ganz kurz unterhalten, wir mussten dann wieder zurück.
Aber wir haben uns auch so voll gut verstanden, das muss man
ja,
sagen.
Ja, ja, und das ist genau, das ist auch eine Sache, die, glaube ich, bei dir und die ich mir auch zuschreiben würde, ist, dass man schnell erkennt, ob Leute, wo wir eigentlich vorher über gesprochen haben, ob shit real ist.
Du hast mich vorhin, wir waren ja eben gerade, also wir sitzen bei mir im Wohnzimmer und wir waren gerade Pizza essen, haben so ein bisschen gequatscht und da hast du mich gefragt, sag mal, oder irgendwie kamen wir drauf, mit welchen Leuten man was macht und so. Und was so die Kriterien sind. Und da habe ich so gemeint, ich mache ganz viele Sachen einfach nicht, weil ich ganz viele Menschen nicht inspirierend finde. Also so, ich frage mich dann, warum sollte ich mich jetzt 3 Stunden mit jemandem treffen, der mich tendenziell nicht
weiterbringt.
Ja, aber der mich jetzt nicht kickt.
Ja.
Den ich jetzt vielleicht auch nicht von dem, was er macht, super inspirierend finde, nur um eventuell ein paar neue Follower zu kriegen oder um meine Reichweite zu erhöhen. Mhm. Und da habe ich irgendwann mal entschieden, dass mir meine Lebenszeit zu wertvoll ist, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn es nur für einen Podcast ist, die ich nicht auch zum Essen einladen würde, bei mir zu Hause und einen Kaffee trinken würde. Das ist für mich immer so ein Gradmesser. Würde ich mit jemandem gerne ein Bier trinken oder würde ich mit jemandem gerne eine Pizza essen oder würde ich mit jemandem gerne eine Espresso trinken? Und wenn ich das mit Ja...
2 von 3 gemacht.
Wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann treffe ich mich gerne. Und dann habe ich auch Bock drauf, weil ich ja selber auch gerne was lernen möchte. Und wenn ich im Vorfeld aber schon so das Gefühl habe, okay... Und das ist ja so in dieser Welt, in der wir uns so befinden, gibt es ja so viele Menschen, die das, was sie machen, aus den falschen Gründen machen. Dass ich ja sage, nee, ich sehe da keine Überschneidung mit unseren Interessen. Und ich rede viel lieber mit dir 2 Stunden über Oldschool-Hip-Hop und habe da voll Spaß dran und gehe zu meinem Plattenladen und hole irgendwie eine 12-Inch raus und sage dir, ey, guck mal, die ist von 1998 und das ist eine Japan-Pressung und so, ich habe die damals im
Max grinst hier auf dem Sofa, das können wir alles nicht sehen.
Ja, ja.
Der Max chillt hier auch
und ja, genau.
ist komplett ganz im Element.
Ja,
und genau deswegen.
Und
ja.
So, ey, die Platte habe ich damals in Camden Town gekauft und ich weiß noch, wie ich da gerade vom Rakim-Konzert kam und irgendwie, weißt du, das zum Thema Nostalgie, ja.
Du bist nostalgisch, ne?
Ich
finde das nämlich mega positiv.
Ich mag das. Also ich bin auch ein totaler Musikliebhaber. Ich liebe Hip-Hop. Ich liebe Musik. Ich habe vor kurzem, ich bin auch so ein YouTube-Opfer, der ständig so Interviews anguckt von Musikproduzenten.
Ach, geil. Vor ihm riesen SSL-Desk. Wo
die so. Ja, und dann erzählen die halt irgendwie so, Nile Rodgers erzählt, wie er angefangen hat und so. Ich könnte das stundenlang mir angucken, weil das sind Menschen, die mich inspirieren. Das meinte ich damit. Es kommt darauf an, wer dir etwas sagt und was er gemacht hat. Wenn du einen Typ auf der Bühne hast, als Beispiel, es ist ein Typ auf der Bühne, der dir erzählt, wie irgendwas geht. Der Typ hat aber noch nie in seinem, oder die Frau hat noch nie in seinem Leben irgendwas anderes gemacht, außer zu erzählen, wie etwas geht. Oder du hast jemanden wie Nile Rodgers auf der Bühne, der seit 30 Jahren eine Legende ist. Und wenn der dir erzählt, wie etwas geht, das bedeutet mir viel, viel mehr, weil das ist einfach real. Und das andere ist halt nur Business. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall.
Und ich könnte da, und ich lerne, ich glaube zum Beispiel, ganz ehrlich, das meiste, was ich vom Leben gelernt habe, habe ich direkt oder indirekt durch die Musik oder über die Musik gelernt. Von Künstlern. Weil wenn du mal überlegst, wie Künstler leben, das ist das krasseste Leben. Kein Künstler hat irgendwie eine Absicherung. Die meisten Künstler verdienen sehr wenig Geld. Sie müssen über die Runden kommen. Irgendwie sehr kreativ sein. Sie müssen hustlen, unterwegs sein, Konzerte spielen. Für sehr wenig Geld müssen irgendwie Merchandise verkaufen. Also die müssen ständig Sachen machen, um ihre Kunst am Leben zu erhalten. Und ich rede jetzt nicht von Eminem und Beyoncé, sondern ich rede jetzt von den 98% der Musiker weltweit, die eben nicht diesen Status haben. Ja. Das sind Menschen, die mich inspirieren. Ich habe vor kurzem mich mit meinem alten Kumpel MC René unterhalten. Big Shoutout MC René. Und der hat auch so gemeint, ey, weißt du was, Lars? Ich war noch nie in meinem Leben fest angestellt. Und ich so, ja, ich auch nicht. Und ich musste mich mein Leben lang, weil er ist jetzt Vater geworden vor 2 Jahren, auch ein bisschen seriöser werden und so und ein bisschen jetzt Verantwortung auch für ein anderes Leben, ist ja auch ein krasser Einschnitt. Und er hat gemeint, weißt du, das Rap-Dasein hat mich so geprägt, dass ich ganz genau weiß, ich werde es immer schaffen. Ich werde immer einen Weg finden, wie ich ein paar Euros verdiene. Weil ich seit ich 14 bin nichts anderes mache.
Beste Übung.
Ich kenne das gar nicht anders. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ein halbes Jahr vorher irgendwo Urlaub einzureichen. So. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Und es gibt kein Krankengeld. Ich kenne das nicht. Und dadurch, dass er das nie gekannt hat, ist er permanent am Überlegen, am Machen und so. Und das sind so Menschen, die mich inspirieren. Und deswegen ist auch so ein bisschen so diese Underdog-Attitude. Ich liebe das, wenn so dieses Eminem, dieses 8 Mile, dieses Rocky, ja, so morgens aufstehen bei Dunkelheit und laufen gehen in der Kälte und so. Das ist so dieses Gefühl, okay, ich boxe mich durch. Mike Tyson zum Beispiel gibt gerade ein unfassbares Interview auf YouTube. Mike Tyson und Sugar Ray Lennox. Mhm. Sugar Ray Lennox, ne?
Ja.
Wie? Sugar Ray Leonard? Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard, genau. Also beides Boxlegenden. Mhm. Und beides irgendwie so, klar, als Boxer bist du natürlich sehr maskulin und so. Und die unterhalten sich 10 Minuten und nach 10 Minuten fangen beide an zu weinen. Mike Tyson.
Der ist eh auf einem geilen Trip gerade.
So, und der so erzählt, ja, weißt du, ich habe mich geändert. Den Mike Tyson von damals, vor dem alle Angst hatten, den gibt's nicht mehr.
Voller Wut. In der
ich habe damals nur Wut gehabt und ich war böse und ich war wütend auf die Welt und ich wollte alles zerstören und deswegen hatten alle Angst vor mir, weil es mir scheißegal war. Und deswegen, der hat ja im Boxring, der hat seine Gegner 10 Sekunden, da waren die am Boden und alle hatten Angst vor ihm, weil er so eine Maschine war. Und jetzt siehst du ihn, der ist immer noch die Maschine, aber du siehst ihn, wie er sagt, ich bin nicht mehr dieser Mensch. Ich will dieser Mensch nicht mehr sein. Dann siehst du, wie er anfängt zu weinen und sagt, ich möchte ein besseres Beispiel sein für die Menschen da draußen. Ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Menschen von damals wieder erwecke, dann kommt der Teufel von damals mit und so. Und dann siehst du halt Sugar, ich vergesse den Namen, Sugar Ray.
Ja.
Leonard.
Sugar Ray ist halt.
Ja, aber er ist so eine Legende im Boxen auch. Und, ja. Und er sagt, er fängt auch an zu weinen in dem YouTube-Video und fängt dann an zu erzählen, wie er von seinem Boxtrainer damals sexuell missbraucht worden ist und so, wie die sich öffnen und so auf einmal so ehrlich sind. Und da siehst du auf einmal, wie so 2 Legenden etwas machen und auch anhand der Kommentare siehst du so, wie das niemand hatet, sondern wie auch Männer auf einmal sagen, oh krass, wenn Mike Tyson sich öffnen kann und weinen kann, dann kann ich es vielleicht auch, weil dann ist es vielleicht gar nicht so unmännlich. Und die beiden sagen dann, ja, guck mal, wir könnten auch schweigen, aber wir wollen doch ein Beispiel sein wie füreinander. Und wir wollen doch Menschen zeigen, wie es auch noch anders geht. Und wir wollen uns nicht verstecken und etwas schauspielern, was wir gar nicht sind. Von solchen Menschen kann man so unglaublich viel lernen. Natürlich, weil man weiß, was sie erreicht haben. Sie haben einen Status und dieser Status ist so unangreifbar, dass sie authentisch sind, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. So, aber das sind so Menschen, die mich interessieren und die mich im Leben auch weiterbringen, weil die haben halt echt was erlebt und was erreicht. Und wenn die einem dann was erzählen, dann hörst du halt hin. Es kann nur, ich weiß wieder nicht, wie die Frage war, aber das auch, auch das ist wieder meine Antwort.
Frage, Antwort. Es ist ein Austausch. Und du, ich, ist eigentlich geil, weil ich träume auch ein bisschen weg, während du, ich glaube, da ticken wir relativ gleich. Also ich habe schnell auch Vorstellungen und so weiter. Und während du dann erzählst, sehe ich die beide sitzen und denke wieder an Mike Tyson, seine Kämpfe und denke halt so. Also,
aber zum Beispiel bei, da vielleicht habe ich das mit Mike Tyson auch nur deswegen erwähnt, weil ich, dass ich dich gerade so sehe und das so die Assoziation war, weil du bist ja auch sehr ehrlich in dem, was du so erzählst. Also mit deiner Story und mit deiner Geschichte und mit deinen Ängsten, die du so hast und deiner Geschichte, mit deiner Depression und so. Das ist ja auch nicht einfach für viele. Für dich ist es vielleicht jetzt einfach, darüber zu reden, aber für viele Menschen ist es nicht einfach, über Dinge zu reden, öffentlich zu reden, die tendenziell ja, eher verschwiegen werden in der breiten Gesellschaft oder die unangenehm sind, weil man auf einmal entweder eine, weil es als Schwäche ausgelegt werden kann oder weil einem das negativ ausgelegt werden könnte oder weil man dann auf einmal sehr viel erzählen muss, erklären muss, warum auch immer. Es gibt so viele Menschen, die einfach nichts sagen, weil sie glauben, dass sie dann Probleme haben. Ja, so viel Fußballer. Ich habe gerade ein Interview, einen Podcast gehört mit Hitzlsperger, ehemaliger Thomas Hitzlsperger, ehemaliger Fußballnationalspieler, hat bei Bayern gespielt, hat in England gespielt, ist jetzt Vorstandsvorsitzender vom VfB Stuttgart. Der hat sich vor, ich glaube, vor 2, 3, 4 Jahren geoutet, als er mit seiner aktiven Karriere fertig war, dass er homosexuell ist. Und jetzt weiß ich wieder die Frage nicht.
Nee, wir haben über Ehrlichkeit geredet.
Über Ehrlichkeit, ja, genau, genau. Und ja, ich weiß trotzdem nicht mehr, wie die Frage
ist. Ja, dann die Frage an dich, warum, oder was denkst du, warum ist es denn so schwer, oder warum brauchen wir einen Mike Tyson und Sugar Ray, bevor Leute sagen, okay, wenn er das kann, kann ich
ja,
das
ja, genau, auch. Ja, genau, es ging um Ehrlichkeit. Es ging darum, dass so viele Menschen nicht ihr authentisches und ehrliches Leben leben, weil sie Angst davor haben, wie andere darauf reagieren könnten. So. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, wenn du permanent jemand sein musst, der du gar nicht bist. Dafür ist dieses Leben einfach viel zu kurz.
Aber was braucht man, um das vielleicht zu verstehen?
Nee, wir brauchen noch mehr Vorbilder. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen noch mehr Role Models, die vorangehen, die zeigen, dass es ganz natürlich ist, wenn ein Mann weint oder wenn auch ein CEO eine Schwäche zugibt. Wenn, stell dir mal vor, was passieren würde. Das ist jetzt nur fiktiv, ja? Wenn Cristiano Ronaldo sagen würde, ey Leute, und er spielt noch. Ich mache eine Pressekonferenz und er sagt, ich bin homosexuell. Ich gebe dir Brief und Siegel, dass danach das Thema auch bei Jugendlichen nicht mehr so ist wie heute. Bei Kids auf dem Schulhof, wo Teenies gehänselt werden, wenn sie vielleicht nicht so sind wie die anderen. Wenn Cristiano Ronaldo, auf den alle anhimmeln, das ist der Größte aller Zeiten und so, der Beste und der Krasseste und so. Wenn der jetzt sagen würde, er ist schwul, dann wäre es ja keine Beleidigung mehr. Das meinte ich mit Role Models. Wenn noch mehr Leute einfach rausgehen würden. Guck mal, ich glaube, jeder 10. Mann ist schwul. Pi mal Daumen. Jetzt stell dir mal vor, es würden 5 super bekannte Hollywood-Schauspieler, die so untouchable sind, zum Beispiel Leo DiCaprio, keine Ahnung, den gibt es noch, Tom ben Hanks, Affleck. Ben Affleck, Tom Hanks und vielleicht noch jemand, der jünger ist, keine Ahnung, ja? So, wenn die jetzt sagen würden, wir sind schwul, und dann würden noch 5 Sportstars das sagen. Und dann würde am nächsten Tag jemand auf der Schule so, ey, du bist so schwul. Ja, und ich bin genauso wie Leo DiCaprio. Wo ist denn das Problem? Leo ist jetzt in meiner Gang. Es würde so viel ändern. Ganz schnell, bin ich 100% überzeugt. Oder wenn keine Ahnung, ein Gangster-Rapper das jetzt sagen würde.
Das wäre jetzt was. Das nennen wir mal keine Namen, weil wenn wir deutsche Gangster-Rapper, dann haben wir die am nächsten Woche auf unser Dach. Aber wenn eine von denen sagen würde...
Ja, oder stell dir vor, Lil Wayne.
Ja, ja.
Oder Eminem. Ja. Würde jetzt sagen. Oder auch einer vielleicht von den... Oder Kendrick...
Oder Trump.
Guck mal... Ja.
Das wäre nichts, der kann sagen,
ganz ehrlich, wenn Trump, ich schwöre...
Dann wird es schlimmer.
Nee, wenn das Problem ist, wenn Trump jetzt sagen würde, er ist schwul, dann würde er den Respekt von der ganzen Welt kriegen, also jetzt nicht von allen, aber so...
Noch mal gewählt werden.
Und auf einmal wäre er so voll so everybody's darling, ja, aber...
Okay, das wollen wir nicht.
Falsche Beispiel, aber...
Gut, Lil Wayne.
Ja. Lil Wayne ist ein gutes Beispiel. Wenn der jetzt sagen würde, ey Leute, ich bin schwul. Ich glaube, ganz viele wären erstmal so verunsichert. Okay. Ja. Und das meinte ich mit Vorbildern. Es muss noch mehr Vorbilder geben, die einfach vorangehen. Aber ganz offensichtlich sind die Mechanismen in unserer Gesellschaft immer noch so, dass die meisten sich nicht trauen. Immer noch nicht. Ein sehr guter Freund von mir, Jochen Schropp, der ist auch in meinem Dorf aufgewachsen. Ist ein Schauspieler, Moderator. Und der hat auch jahrelang gebraucht, um ein gewisses Selbstbewusstsein zu bekommen, um dann irgendwann diesen Schritt zu gehen. Jahrelang. Und jetzt sagt er, er ist freier denn je und er hat überhaupt keine Einbußen. Im Vorfeld haben auch ganz viele zu ihm gesagt, ja, ist vielleicht nicht gut, das zu machen, du bekommst keine Jobs mehr und so. War nicht so.
Also wir reden jetzt über ein Outing, ne? Also nicht
ein Outing, ja, ja. Er hat das ganz normal gemacht. Was heißt ganz normal? Er hat das über eine Zeitung gemacht, ein Interview gegeben. Hitzelsberger hat das damals auch mit einer Zeitung gemacht, mit der Zeit. Und sie hatten persönlich keine Probleme dadurch. Aber es ist scheinbar in vielen Bereichen immer noch so, dass es schwierig ist. Und deswegen, es müssen noch mehr vorangehen. Noch mehr berühmte Menschen vorangehen. Und das war jetzt ein Beispiel. Du kannst es mit vielen Beispielen nehmen.
Ja. Ja gut, depressionstechnisch sind da die wenigsten. Also die ganz Bekannten, die es irgendwie versteckt haben, lange genug erfolgreich, haben sich dann irgendwann umgebracht.
Aber guck mal,
das ist dann nicht wirklich mehr ein Outing, weil das dann...
Ja gut, aber das Ding ist, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Holland ist, aber in Deutschland ist es so, dass jeder Zehnte, jedenfalls sind das die Zahlen, die ich gerade im Kopf habe, jeder Zehnte im Laufe also jeder Zehnte Deutsche im Laufe seines Lebens in eine Situation kommt, die man mit einer depressiven Erkrankung, die man als depressive Erkrankung bezeichnen könnte.
Ja, das sind mehr sogar.
Da gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Abstufungen von Depressionen, das ist schon klar. Ja. Aber das finde ich schon krass. Also so bei 80 Millionen jeder Zehnte und wenn es noch mehr sind, ja,
ich glaub,
also
jeder Achte,
ist jeder Achte, das kann sein, ja. Und es wird ja immer mehr.
Genau.
Die Kids von heute, die sind so. Und das ist trotzdem immer noch so ein Tabu. Es wird zwar mehr, aber trotzdem, ja. Und ich glaube auch deswegen, ich habe zum Beispiel, als ich dieses Interview gesehen habe von Mike Tyson, habe ich mich so gefragt, wäre sowas in Deutschland möglich? Dass du zwei Legenden hast, die in ihrem Bereich unangreifbar sind, die schon lange nicht mehr aktiv sind, die aber trotzdem einen Status haben und die machen ein YouTube-Interview und fangen nach 10 Minuten an zu weinen und reden über Depressionen, reden über Alkohol, das vielleicht schon eher Alkohol, aber reden über Depressionen und über sehr, sehr sensible Themen. Und ich habe so gedacht, ich kann mir das nicht vorstellen. Also das in Deutschland, wen haben wir denn da? Das müsste dann sowas sein, so jemand sein wie...
Klitschko.
Ja, so jemand sein, keine Ahnung, Lothar Matthäus.
Right.
Oder Franz Beckenbauer. Oder so in der Kategorie. Kannst du dir das vorstellen? Ist das unvorstellbar? Und da habe ich mir so überlegt, woran könnte das liegen? Und meine Erklärung ist die, dass die Amerikaner ein anderes Bewusstsein haben, was Therapie angeht. In Amerika ist es völlig normal, dass die Menschen zum Therapeuten gehen. Da gibt es ja auch so diesen Klassiker bei so Gesprächen. Mein Therapeut hat gesagt das. Also es wird überhaupt kein Hehl daraus gemacht, dass man zu einem Therapeuten geht. Und in Amerika geht ja auch jeder zum Therapeuten. Also auch Menschen, die nicht unbedingt mental krank sind oder psychisch krank sind, gehen zum Therapeuten, sondern die gehen ganz normal als Gesprächstherapie. Einmal in der Woche zu ihrem Therapeuten, damit sie ihren ganzen Scheiß nicht nach Hause mitnehmen. Sondern die sagen, ey, heute ist das passiert, heute ist das passiert, heute ist das passiert. Da hat auch jeder halbwegs erfolgreiche einen Mentalcoach. Ob das jetzt ein CEO ist oder so, das gibt es ja in Deutschland in dem Sinne gar nicht. Sondern diese Therapiekultur, einfach mit jemandem zu reden über sein Leben. Mit dem Ziel, sein Leben besser zu machen. Macht total Sinn. In Deutschland ist es so, wenn du sagst, ich gehe zur Therapie, aha, bist du krank. Und ich glaube, das ist der Unterschied, weshalb so zwei Superstars aus Amerika so darüber reden können und warum das in Deutschland in der Form, glaube ich, nicht möglich ist, weil wir eine andere Kultur haben. Weil die Therapiekultur bei uns einfach nicht vorhanden ist. Und das merkst du ja auch jetzt schon, dass die Depressionen gehen nach oben. Immer mehr junge Menschen leiden an Depressionen und es bekommt keiner einen Therapieplatz, weil es keine Ärzte gibt.
Ja.
Und weil die Ärzte und die Therapeuten alle ausgebucht sind. Und du musst, stell dir mal vor, du hast eine krasse Depression, eine schwere Depression und musst ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten. Oder was, Therapieplatz klingt auch schon so, als ob du eingewiesen werden musst, aber du musst ein halbes Jahr warten, bis du überhaupt mal bei deinem Therapeuten vorsprechen kannst. In einem halben Jahr, wer weiß, was in der Zeit schon alles passiert sein kann.
Ja.
So, und klar, jetzt kann man auch sagen, in Amerika gibt es auch kein Gesundheitssystem und die müssen alles selbst bezahlen. Okay, das ist eine andere Geschichte, aber trotzdem, die haben eine andere Kultur. Und ich glaube, man muss jetzt nicht alles gut finden, was aus Amerika kommt, aber so, das haben die schon ganz gut gemacht. Und deswegen...
Würde es denn hier helfen, wenn Leute mein Credo nach Deutschland, wir müssen reden, auch vielleicht einfach mal anfangen, untereinander viel offener zu reden und auch noch nicht mal über ich gehe zur Therapie, sondern vielleicht, weil das ist hier ja auch relativ selten, dass jemand einfach mal sagt, hey, mir geht's nicht so gut. Vor allem einfach im Kopf gerade, sorry, aber das ist ja die erste Male, als ich das hier manche Leute gesagt habe oder immer noch. Es gibt sehr viele Leute, die dann eher wegducken und abhauen sozusagen. Und die paar wenige oder immer mehr, die mich auch gut kennen, die einfach sagen, yo, ne, alles cool, brauchst du was oder brauchst du nicht was. Oder, aber darüber offen zu reden, ist hier in der Kultur ja auch gar nicht anwesend. Und
das merke ich zum Beispiel, wenn ich Feedback bekomme, vor allem auf meine letzten beiden Bücher, dass ganz viele sagen, dass die beiden Bücher sie deswegen, also nicht nur, aber auch deswegen so abgeholt hat, weil ich so ehrlich war. Und ich auch mal geschrieben habe, dass ich mich nicht dahin stelle und behaupte, alles zu wissen.
Oder alles ist gut.
Oder alles ist gut. Mein letztes Buch heißt zwar It's All Good,
Ja, na ja, gut, aber in der
aber es ist ja,
ja auch, es ist ja, leicht. Es ist,
es ist ja, genau, es ist, ich sage, es ist alles gut, weil wir sind am Leben.
Ja.
Weil wir sind, wenn du das Buch hier gelesen hast, kommst du entweder aus Österreich, Schweiz, Deutschland, sehr wahrscheinlich, ja. Holland. Unsere Lebensqualität ist weltweit gesehen so hoch. Wir haben alle ein bisschen was zu essen im Kühlschrank und wir haben alle eine Wohnung über dem Kopf und wir müssen nicht hungern und wir müssen keine, ich wollte jetzt gerade sagen, Kälte erleiden, das wäre jetzt bei dir.
Außer ich.
Außer du, genau. Das heißt, worüber reden wir hier? Uns geht es im Prinzip allen sehr gut. Das meinte ich mit, das meine ich generell mit It's All Good, wenn man so ein bisschen die Perspektive ja. verschiebt. So, guck mal auf dein Leben aus der Sicht von so einem syrischen Flüchtlingskind, das gerade in Griechenland wieder an der Grenze steht und nicht reinkommt. So.
Ja.
Das meinte ich damit. Ne?
Ja.
Das heißt nicht, dass alles immer rosarot sein muss und dass es überhaupt keine Probleme gibt im Leben, aber ich sage, es ist erstmal alles gut. Und dann lass uns einfach darüber reden, wenn dich Dinge belasten.
So, ja, ist das nicht auch, ist es nicht auch einfach gut, dass es nicht immer gut ist? Also
ja.
da komme ich ja immer mehr hin, dass ja, ich sagen kann, mir geht's diese Woche gar nicht gut,
ja.
aber still all good, weil das gehört ja dann nochmal dazu.
Ja.
Verdammt nochmal.
Guck mal, ich hab gestern mit einer Frau telefoniert, mit einer Freundin telefoniert und ich habe so zu ihr gesagt, mir geht's heute nicht so gut. Gibt keinen wirklichen Grund dafür. Es ist auch nicht so richtig viel passiert heute, aber es geht mir einfach nicht so gut. Nur damit du das weißt, so.
Fertig.
Genau. Und allein dieser Satz ist so schwer für ganz viele, weil so viele Menschen immer glauben, performen zu müssen. Tag und Nacht. So, und wenn es einem nicht gut geht, sag es und dann ist es okay. Und dann, du musst nicht jeden Tag der Glücksflummi sein. So, ja. Du bist keine Maschine, du bist kein, außer du bist Zlatan Ibrahimovic, dann vielleicht schon. Aber ich garantiere dir, auch Zlatan hat nicht jeden Tag einen guten Tag. Natürlich auch der nicht. Wacht morgens Nein. irgendwann mal auf. Und ich garantiere dir, auch der Dalai Lama wacht irgendwann mal morgens auf und ist nicht gut drauf.
Ich glaube, dass der das sogar auch öffentlich sagen.
Ja, ich glaube, das geht gar nicht anders. Ich habe vor kurzem eine sehr interessante Überlegung gehabt. Ich habe nämlich mal, oder ich habe ganz oft in Interviews gesagt, bis vor kurzem noch, was ist dein Ziel im Leben? Oder was wärst du gerne? Oder was ist so für dich die größte Herausforderung? Und bis vor kurzem, ist noch gar nicht lange her, habe ich immer geantwortet, ich glaube, das größte Ziel im Leben oder so das, was ich versuche zu erreichen, ist die Erleuchtung. Und dann habe ich vor kurzem, saß ich da, wo Max gerade sitzt, auf dem Sofa. Und es ist ja meine Lieblingsbeschäftigung, da zu sitzen und stundenlang an die Decke zu gucken oder in die Luft zu gucken und mir Gedanken zu machen, zu meditieren. Und da habe ich so überlegt, ist das wirklich so erstrebenswert? Weil das musst du ja mal weiterdenken. Was heißt das denn? Stell dir vor, du bist erleuchtet. Das bedeutet ja, dass nichts, was im Außen passiert, und zwar gar nichts, Einfluss auf deinen inneren Seelenfrieden hat. Du sitzt wie Buddha unter dem Baum, beobachtest die Welt und du bist eins mit dem Universum. Völlig egal, ob da jetzt ein Krieg ausbricht oder ob Frieden herrscht.
Ja.
Wenn wirklich nichts passieren kann im Außen, das dich im Innen irgendwie bewegt, bedeutet es ja auch, wenn du es mal weiterdenkst, ob deine Frau dich jetzt verlässt oder auch nicht, macht keinen Unterschied. Ob dein Kind stirbt oder nicht, macht keinen Unterschied. ob Donald Trump jetzt einen dritten Weltkrieg anfängt oder nicht, macht keinen Unterschied. Das heißt, du wirst im Prinzip ein bisschen gleichgültig, was die Außenwelt angeht. Dadurch, dass du niemanden mehr brauchst, isolierst du dich ja auch in gewisser Form und schottest dich ab von der Gesellschaft. Deswegen können ja erleuchtete Menschen 30 Jahre lang in der Höhle leben und nichts machen, außer Licht atmen und essen und sich von Licht ernähren und mal in die Eistonne springen, meditieren. So.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, erstens, ist das so erstrebenswert? Und zweitens, willst du das überhaupt? Ja. Und jetzt würde ich zum Beispiel diese Antwort in der Form nicht mehr geben, weil ich möchte schon verletzbar bleiben. Also ich möchte, dass es einen Unterschied ausmacht, ob meine Freundin da ist oder nicht. Ich möchte, dass es einen Unterschied ausmacht, ob mein Kind hier bei mir in meinem Arm ist
und gesund
und, gesund und ob es ihm gut geht oder ob es vom Auto überfahren wird. Ich möchte auf jeden Fall, dass es einen Unterschied gibt.
Ja.
Deswegen glaube ich, ist so dieser erleuchtete Zustand, nachdem ich immer so gestrebt habe, jedenfalls in der Form gar nicht so erstrebenswert.
Das ist natürlich eine schöne, sehr weitgehende Frage, ob in der Tat, was ist denn Erleuchtung oder wäre Erleuchtung irgendwann zu akzeptieren, dass es alles gibt und das auch zu wollen sogar, weil du sagst ja auch in deinem Buch und hast du gerade auch ein paar Mal gesagt, finde ich schön, so stell dir vor, und ich habe mir dann gerade, ging mir durch den Kopf, stell dir vor, du würdest nie mehr Schmerzen spüren, dann ist alles vorbei in der Tat, dann ist ja nichts, ich will ja die Schmerzen spüren. Und das kommt wieder zurück zu dem Punkt, ne, da wo du gesagt hast, eine Freundin von dir hat angerufen und da hast gesagt, mir geht es einfach nicht so gut. Und das spüren zu können, sogar spüren zu wollen, vielleicht manchmal zu sagen, ey, das brauche ich auch, ich brauche diese Schmerzen, ob das auf sich nicht wenigstens der Weg Richtung irgendwas wie eine Erleuchtung oder sowas wäre, wie wir gerade noch gesagt haben, dass ne, dass ich bin eigentlich froh mittlerweile, dass ich noch so gut ausflippen kann. Dass ich manchmal so, dass es sogar noch einen Wut gibt, dass ich aber auch einfach weiß, okay, tschüss, liebe Leute, ich bin mal eben eine Stunde weg und bin am Boxsack oder irgendwo, weil das muss raus. Aber das spüren und machen zu können, ist doch vielleicht sogar die Essenz, eine große Essenz des Lebens. Wenn das alles weg wäre, gäbe es ja nichts.
Ja, weil ich glaube tatsächlich, es gibt nichts Schlimmeres als Gleichgültigkeit.
Ja.
Es gibt, viele sagen zum Beispiel, die Polaritäten des Lebens, so Licht und Dunkelheit und so. Und viele würden sagen, das Gegenteil oder der Gegenspieler von Liebe ist der Hass. Ich würde sagen, das Gegenteil von Liebe ist die Gleichgültigkeit.
Ja.
Weil wenn deinem Gegenüber völlig egal ist, was mit dir ist,
ja.
Das gibt doch nichts Krasseres. Das ist doch genau, das sind die Endpole.
Ja.
Liebe auf der einen Seite, Gleichgültigkeit auf der anderen.
Das Schönste, was es gibt und das Schrecklichste,
ja, genau.
Was es gibt.
Ja.
Ja.
Wenn ich dich hasse,
voll.
Dann habe ich ein Gefühl dir gegenüber, dann bist du mir ja wichtig.
Ja.
So paradox das klingt. Ich kann niemanden hassen, Ich kann dich nicht hassen, wenn du mir gleichgültig bist.
Ja.
Wenn du mir gleichgültig bist, kannst du machen, was du willst. Das interessiert mich nicht. Es berührt mich null. Ob du jetzt von der Brücke springst oder ob du eine Million im Lotto gewinnst, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Das ist doch das. Wenn du aber was von mir willst und ich dir aber das Signal gebe, du interessierst mich 0,0.
Ist doch
viel schlimmer für den,
Terror.
Als wenn ich ihn jetzt hate für irgendwas.
Ja. Es gibt ja nicht umsonst, ist ja eigentlich super krass, fällt mir gerade ein, es gibt ja die Versuche, oder versuche, ja, ich glaube sogar Experimente mit Neugeborenen, die keine Aufmerksamkeit bekommen. Und da ist sogar, es gibt da Studien, dass egal welche Form von Aufmerksamkeit, auch wenn es Wut und dann ist es wenigstens Aufmerksamkeit und die Neugeborenen überleben halt. Aber ohne, komplett ohne Aufmerksamkeit stirbt ja ein Neugeborenes und das macht Sinn. Das ist ja das, was uns der Motor ist teilweise.
Ich glaube, da gab es ja diese Studien, ich weiß nicht genau wann, ob das in den 60er Jahren war oder noch früher. Ich glaube, also es müsste eigentlich noch früher gewesen sein, dass mit einem Baby nicht kommuniziert wurde und es dann tatsächlich gestorben ist.
Ja. Ja, und es gab dann später noch die Still-Face-Experiments, wo man erst mit dem Baby kommuniziert hat, dann nicht. Dann haben die Gehirnwellen gemessen und gemerkt, dass egal wie alt die sind, auch ein paar Wochen alt, Babys das sofort wahrnehmen. Und da kommen wir zu eigentlich der krasse Essenz, die wir sind gemacht für Verbindung. Und das ist ja, das ist das. Auch Hass ist eine Verbindung, egal wie sie ist. Sie ist eine Verbindung zwischen Menschen. Und wenn der wegfällt, gibt es ja nichts mehr. Aber das ist schon, passiert das nicht ein wenig in unserer Gesellschaft, dass die Verbindung geht ja immer mehr verloren. Ist das dann Gleichgültigkeit? Ich habe oft das Gefühl, beziehungsweise nicht mehr so in meinem Leben, wahrscheinlich auch nicht in deinem, weil man sich immer mehr die Menschen aussucht, mit denen man sich verbindet.
Ich meine, guck mal, wir sind ja alle so ungefähr eine Generation, wir drei, die hier sitzen. Ja, so.
Ja, doch.
Mehr oder weniger. Ich bin natürlich der Älteste von allen, ist klar.
Nee, das mag's. Ich habe aber eine alte Seele.
Wieso, wie alt bist du?
33.
Ja, okay.
Ja, ich bin auch schon.
Du bist, ja, das stimmt.
Bin dabei. Ich war sehr jung, aber ich stand bei euch um der Partys um der Ecke.
Du bist ein bisschen jünger.
Hinterm Festzelt.
Ja, das stimmt. Aber du hast die Zeit, von der ich jetzt noch rede, noch mitgemacht. Deswegen. In den 90, also Ende der 90er Jahre gab es ja in der Musikbranche so einen Riesencut. So, warum? Weil auf einmal wurden keine CDs mehr gekauft, die wurden, die Leute haben sich angefangen und haben angefangen, Songs illegal im Netz zu kaufen und die Plattenfirmen haben kein Geld mehr verdient. So, irgendwann dachten alle, jetzt geht's irgendwie die Musikbranche und die ganze, alles geht den Bach runter. So, was passiert ist, es hat eine Verschiebung stattgefunden. Die Leute waren nicht mehr so sehr interessiert an der Musik. Der Wert der Musik ist ein bisschen runtergegangen, weil auf einmal war alles kostenlos erhältlich. Das heißt, es war jetzt kein Ereignis mehr. Du musstest nicht mehr selbst in den Plattenladen gehen und dir CD kaufen, sondern du konntest es alles illegal for free downloaden. Am Ende ist es bis heute auch nicht anders, ob du jetzt etwas kostenlos bekommst oder für 9,90 € im Abo bei Spotify oder bei Apple. Ist kein großer Unterschied, weil du zahlst einmal die 9 € im Monat und dann kannst du alles hören, so oft du willst. So. Das heißt, der Wert eines Albums für den heutigen 17-Jährigen ist nicht mehr so wie bei uns. Aber zeitgleich haben auf einmal die Festivals und Konzerte gemerkt, okay, krass, wir verkaufen viel mehr Tickets. Warum? Weil die Leute wieder diese Sehnsucht hatten nach etwas, was sie anfassen konnten, etwas, was sie erleben konnten, so dieses Gemeinschaftsgefühl, wieder mit 1000 Leuten auf einem Konzert sein und für 2 Stunden mal die Welt vergessen lassen. Ich weiß nicht, du kommst ja aus der Veranstaltungsbranche, Max, kannst du es bestätigen?
Ja, definitiv.
Also es ist auf beiden Seiten ja wichtig geworden. Also es ist sowohl für den Künstler wichtig geworden, einfach eine Ansprache an seine Fans zu haben und einfach die Leute direkt auf Konzerten abzuholen. Aber natürlich, glaube ich, sucht ein Konsument von Musik nach etwas Einzigartigem und nach was Wahrhaftigem. Und wenn wir früher in den Plattenladen gegangen sind und uns die große Aufgabe hatten, diese eine Platte mitzunehmen, dann war sie einigermaßen einzigartig. Und
genau.
Wenn man heute auf ein Konzert geht, bist du die eine Person, die, auch wenn du mit 1000 Leuten da stehst oder mit 20.000 auf dem Meld, ist eigentlich irrelevant. Du hast eine direkte Verbindung zu dem, der da oben steht irgendwie so. Und das ist eigentlich das Letzte, was du davon übrig hast sozusagen. Und das, hast du schon recht, es hat sich einfach gefühlt verschoben in irgendeiner Form.
Genau, und das ist ja im Endeffekt die Antwort auf deine Frage, dass die Menschen heute eine Sehnsucht nach Realness haben.
Und Verbindung.
Nach Verbindung. Das ist ja eine Verbindung. Wenn du mit 1000 Leuten auf einem Konzert bist oder mit 5000 Leuten auf einem Speaker-Kongress bist, dann ist das ja eine Verbindung. Du verbindest dich mit den Menschen, die da sind. Das ist so, warum gehen die Zahlen, die Zuschauerzahlen in der Bundesliga, in den Stadien jedes Jahr nach oben? Warum gehen immer mehr Leute jedes Jahr, wo man glaubt, es gibt, es ist schon jede Grenze erreicht und trotzdem jedes Jahr aufs neue Zuschauerrekord? Ja. Die Leute sehnen sich nach Verbindung. Ja. Und das ist nichts anderes. Die einen gehen zum Fußballkonzert, zum Fußball ins Stadion, die anderen gehen zum Konzert, die anderen gehen zu einem Kongress. Andere machen, gehen mit 10 Leuten Eis tauchen. Ja? Also so, jeder sucht sich das aus, aber ja, die Menschen kommen wieder gerne zusammen. Okay, jetzt vielleicht nicht mehr wegen Coronavirus, ja. Aber der, aber der ist auch wieder irgendwann weg und ja, dann gehen die Leute auch wieder raus.
Ja. Also du würdest eher sagen, die Verbindung ist auch eigentlich noch da, wir wissen sie nur nicht mehr.
Der Mensch ist ein Herdentier und ja, wird es immer bleiben.
Das, genau, das ist heißt, auch meine Meinung.
Das heißt, der Mensch wird immer sein Tribe suchen und auch finden.
Ja.
Du darfst auch zwei Sachen fragen.
Was ich, also für mich, was ich interessant finde und irgendwie, was ich bin Politikwissenschaftler, ich habe eigentlich Politik studiert so. Und was mein Credo damals, ist ja auch egal, aber nee, was ich fand oder was ich finde, ist, das große Problem ist unsere Wirtschaftsform und das Kapitalismus, weil der Kapitalismus nicht nur eine Wirtschaftsform heutzutage ist, sondern etwas ist, was unser gesamtes Leben bestimmt. Auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen oft bestimmt. Mhm. Wie du schon gesagt hast, so, du brauchst zwar jetzt nicht viel in deiner Wohnung, aber viele Menschen definieren sich über ihre Wohnung und definieren sich über die Dinge, die sie irgendwie haben. Und das tägliche Leben gestaltet sich so, dass es nicht mehr darüber ist, wer sind meine Freunde und wer sind meine Verbindungen und wo sind meine Verbindungen, sondern wie lange beschäftige ich mich jeden Tag damit, mein Geld zu verdienen? So. Mhm. Und das sind einfach bestimmte Dinge ins Zentrum des Lebens gerückt, was das nicht gesund ist. So. Und ich glaube eigentlich, und da würde ich gerne mal, also könnt ihr gerne beide was zu sagen, wir bräuchten eine andere Wirtschaftsform. Wir bräuchten eigentlich eine andere Art und Weise, uns zu organisieren. Oder eher gesagt, die Wichtigkeit davon in den Hintergrund zu rücken. Also in der Gesellschaft eigentlich andere Dinge wieder nach vorne zu rücken und nicht die Wirtschaftlichkeit. So, das ist so, wenigstens fühlt sich das so an.
Ich glaube, das wird auch kommen. Ich glaube, bin jetzt kein Zukunftsforscher, aber wenn ich so überlege, aus der Laiensicht, wie so eine Welt in 20, 30 Jahren aussehen könnte, wenn es so viele Jobs, die momentan noch gemacht werden, gar nicht mehr da sein werden, weil sie von Robotern gemacht werden. Es gab gestern oder vorgestern gerade wieder ein Bild gesehen von, auf dem linken Foto war ein Stuntman, es war ein Hubschrauber zu sehen mit einem Pilot und aus dem Hubschrauber und im Hubschrauber war ein Stuntman, der hat irgendwie eine Kamera gehalten. 2007. Dann 2017 hast du gesehen, das war eine Drohne, die gleiche Arbeit gemacht hat wie vorher zwei Menschen. Also Pilot und Kameramann. 10 Jahre Unterschied. Und genauso wird es sein. Es wird die Kinder, die heute in die Grundschule gehen, die werden Jobs machen, die es heute noch gar nicht gibt. Und ganz viele Jobs, von denen wir immer geglaubt haben, die sind total safe, wie Rechtsanwalt oder viele so Ingenieurberufe. Ich bin da jetzt kein Experte. Die werden einfach in Zukunft von Maschinen gemacht werden. Und da muss man, und auch das Geld wird unterschiedlich verteilt werden. Das heißt, diese großen Firmen, die werden noch viel mehr Geld haben als jetzt. Und jetzt ist ja die große Frage, wie schaffen denn diese Firmen oder die Geschäfte, die Inhaber dieser Firmen, dass die Menschen genug Geld haben, dass sie die Produkte kaufen können? Wenn alle keinen Job mehr haben, dann wo soll das Geld herkommen? Das heißt, es muss völlig neu gedacht werden, wie wir unser Leben leben. Und die einzige Möglichkeit, die ich mir so vorgestellt habe, in meiner Fantasie ist, dass Arbeit nicht mehr bezahlt werden kann mit Geld. Also, dass am Ende jeder sowas hat wie eine Grund, ich sag mal so eine
Grundeinkommen.
Grundeinkommen. Und dass Arbeit nicht mehr monetär, dass es keinen Gegenwert mehr geben kann. So, also wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich glaube, darauf wird es irgendwie hinauslaufen müssen, dass jeder Geld haben muss, weil wenn es keine Jobs mehr gibt, es können ja nicht alle arbeitslos sein.
Und dann verbindet man sich wieder wahrscheinlich so. Mehr, weil man sich mehr genau über diese Beziehung
nämlich also genau. Die Frage, ob das genau. Hört sich fast so ein bisschen apokalyptisch an, das würde da dann auch erstmal.
Es würde einfach ein ganz neues Umdenken. Die Menschen würden auf einmal wieder
denken. Aber werden Menschen in denken, die Bequemlichkeit, in der wir jetzt sind, umdenken? Das frage ich mich nämlich.
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Wenn du zum Beispiel, wenn deine Tätigkeit nicht mehr geknüpft ist mit einem finanziellen Outcome, also so, wenn du nicht mehr was machen musst, um Geld zu verdienen, sondern wenn du auf einmal etwas machst, worin du gut bist.
Ja.
Oder was dir Spaß macht. Und du dir keine Sorgen mehr machen musst, ob du davon deine Miete bezahlen kannst. Mhm. Weil die Miete ist schon bezahlt. Dann fangen auf einmal die Menschen an, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Der eine fängt vielleicht an, Bäume zu pflanzen. Der andere ist gut in Kindererziehung. Der macht dann das. Der andere ist gut in Straßenbau, whatever. So. Ich habe das nicht zu Ende gedacht, ja. Also das ist jetzt auch alles sehr spontan, aber ich glaube, das könnte so ein Modell sein, das funktionieren könnte.
Ja.
Am Ende, und das ist ja auch so eine kapitalistische Denkweise, die Firmen werden nicht verschwinden. Also es kann sehr gut sein, dass wir in, keine Ahnung, 20 Jahren, dass es nur noch 5 Firmen weltweit gibt. Du hast vielleicht dann Google, Facebook, Amazon, keine Ahnung, und noch so 2, 3 andere Firmen, und die teilen sich quasi alles andere, die ganze Welt auf. Das sind dann so Monsterfirmen. So. Und wie können die so viel Geld, oder wie können die ihr Imperium behalten, indem Menschen Geld haben, um ihre Produkte zu kaufen? Wenn aber alle Jobs wegfallen, weil es nur noch Roboter gibt, gibt es kein Geld mehr. Also muss die Gesellschaft und die Politiker und wir alle uns eine andere, es wird eine andere Lebensform geben müssen. Aber what do I know, man? I'm just a kid listening to Hip-Hop Records.
Oh yeah.
Aber ich glaube so. Keine Ahnung. Was denkst du denn? Also ich glaube zumindest nicht, dass es lange so weitergehen kann. Auch die Schulform. Kinder bekommen heute Sachen beigebracht, die waren vor 20 Jahren schon nicht mehr aktuell.
Ja. Ja. Naja, das, ich weiß nicht genau, auf der längeren Dauer, das finde ich immer super schwer, was zu sagen. Ich bewundere es sehr, wie du, das ist wirklich sowas, ne, das ist eine Aussage so. Ich glaube in 20, 30, 40, 50 Jahre, und was ich auf jeden Fall merke und was mich beängstigt ein wenig, ist, dass ich Menschen gefühlt, die ich jetzt mitnehme, an heftige Impulse und Stressoren aussetzen muss, um sie erstmal überhaupt wieder auf ein Level abzuholen, wo ich das Gefühl habe, Menschen sind wieder offen für Menschlichkeit, Verbindung und die Werte, wo eigentlich die Welt darauf aufgebaut sein sollte oder vielleicht teilweise auch ist. Und ich frage, das ist nämlich deswegen die Bequemlichkeit. Ich frage mich schon ein wenig, wenn das jetzt so weitergeht, wie es geht, ob Leute, wie heftig der Stressor sein sollte oder wie heftig es alles werden sollte, bevor Menschen anfangen, vielleicht mal umzudenken. Und du hast da natürlich, das ist sehr schön, dass du gesagt hast, und das stimmt, die Welt funktioniert so, dass wenn ein Markt geht nicht kaputt, die Firmen gehen nicht kaputt, weil sie leben davon, dass Menschen Sachen kaufen. Ich habe aber auch so ein bisschen in mir manchmal das Pessimistische, dass ich echt denke, so ja, aber wir haben auch Tausende von Jahren andere Kontinente und Länder einfach von Hunger sterben lassen. Warum würden die Facebooks das nicht irgendwann auch mit Europa machen? Weil sie denken, ja gut, ist uns doch egal, wenn die 10.000, die noch Kohle haben, bei uns für viel mehr Geld das Gleiche kaufen, dann kann der Rest von Europa doch aussterben. Ich deswegen, ich hoffe schon manchmal, dass es irgendeinen Trigger, einen natürlichen Trigger geben könnte, die man langsam schon mal sieht, ne, in schreckliche Form von Tsunamis und sowas, aber wobei vielleicht die Welt mal so wachgerüttelt wird.
Ich meine, guck mal, es gibt, die NASA hat jetzt so ein Foto veröffentlicht vor kurzem. Das war super interessant, dass so die Welt, die ganze Welt hat ja so seit ein paar Wochen Angst vor Corona, vor dem Virus und viele Menschen sind in Sorge und so weiter.
Und kaufen Nudeln.
Und kaufen Nudeln. Auch bei mir im Supermarkt, ich habe es echt nicht für möglich gehalten, war irgendwie die Hälfte ausgeräumt.
Aber nicht die Vollkorn und Dings, nur
nicht,
die weißen
Nudeln. Nicht die Vollkorn-Bio-Nudeln. Und die Leute glauben ja wirklich, die Welt geht unter. Und da merkt man auch mal wieder, wie einfach es ist, so ein Volk kirre zu machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Was ich sagen wollte ist, so der Coronavirus ist da und treibt uns alle in den Wahnsinn. Hat aber dazu geführt, dass die Wirtschaft in diesen großen Zentren, wo auch der Coronavirus seinen Ursprung hatte, in Wuhan, dieser großen Industriestadt, einer der größten oder wichtigsten Industriestädte in China, dass dort die Wirtschaft mehr oder weniger zum Stillstand gekommen ist. Mhm. Und dann hat die NASA Fotos veröffentlicht, auf der linken Seite von Dezember 2019 und auf der rechten Seite von Februar 2020, also so 3 Monate Unterschied. Links, alles war wie früher, Luftverschmutzung, brutal. Rechts von dieser, und das war so mit rot eingezeichnet, ja, Luftverschmutzung, CO2-Ausstoß. Und links, auf einmal gab es dadurch, dass die Fabriken nicht mehr gelaufen sind, war auf einmal alles blau. Das heißt, die Luft war auf einmal wieder so wie früher. Nicht verseucht und nicht verschmutzt und die Leute konnten wieder atmen. Ja, und du hast auf einmal die Sonne wieder gesehen und den Himmel hast du wieder gesehen. Innerhalb von 2-3 Monaten, eine ziemlich kurze Zeit, hat die, so, und jetzt stell dir mal vor, wenn die Erde würde sich wehren gegen den dummen Menschen. Ja? So. Es passiert irgendwas, Naturkatastrophen und die Welt und die Hälfte der Menschheit stirbt. Was super traurig ist, ja. Auf der anderen Seite würde die Welt oder die Erde, die Natur, würde sich ihre Existenz wieder zurückholen. Mhm. Also, ich bin da gar nicht so pessimistisch. Also, so selbst wenn. Ich glaube eher, dass die Menschheit ausstirbt, als dass die Erde kaputt geht.
Da bin ich mir auch sicher.
So, weil die Erde, die hält ziemlich viel aus und auch mit der Naturverschmutzung und die Klimakatastrophen, die werden garantiert kommen. Also so in ein paar tausend Jahren, dass die Menschheit irgendwann völlig sich selbst zerstört. Die Erde ist dann, keine Ahnung, vielleicht mal 100.000 Jahre nicht bewohnbar oder so und dann kommen die ganzen Pflanzen, die ganzen Tiere, kommt alles zurück. Der Mensch halt nicht, ja, aber die so. Ich glaube, dass die Natur viel, viel stärker ist als der Mensch. Langfristig gesehen, der Mensch macht es halt sich selbst kaputt. Der Mensch zerstört das eigene Paradies, in dem er leben konnte, weil der Mensch halt so ist, wie er ist.
Dabei sind wir aber so ein Teil der Natur und das ist ja so schade. Weil wir sind
tief
drin inhärent so ein Teil der Natur. Wir stehen nicht über die Natur.
Aber wir glauben, wir sind so schlau, weil wir ein Bewusstsein haben, ja? Und weil wir darüber nachdenken können, was wir so tun.
Und haben wir eigentlich deine Frage beantwortet hiermit?
Nee.
Ich glaube, ich habe ein viel zu großes Themenkomplex jetzt auch aufgemacht. Ja. Also interessant ist einfach, die Frage ist, sieht die Welt nicht völlig anders aus und gehen wir vielleicht noch nicht völlig anders mit der Natur um, wenn wir nicht mehr in den Mittelpunkt stellen, so viel zu erwirtschaften wie möglich, sondern ins Zentrum stellen. Soziale Marktwirtschaft ist das auch nicht, also gar keine Marktwirtschaft, sondern das Zentrum unserer Gesellschaft ist nicht Geld zu erwirtschaften, sondern das Zentrum ist, empathisch mit unseren Mitmenschen zu sein. Also wenn du auf einmal Geld, also jetzt nur, das ist eine völlige Utopie, aber Geld dafür bekommen würdest, wie viele Menschen du in deinem Umfeld auf einen guten Pfad geleitet hättest. So, also
sagen wir, hört sich ja an wie dein Leben ein wenig, Lars.
Ja, genau, und du kriegst dafür nicht nur jetzt vielleicht Geld, sondern du kriegst dafür Sozialpunkte in irgendeiner Form, wie so eine Ausschüttung auch aussehen würde. So. Das ist eben das Ding. Letztendlich, wie viel bekommst du dafür oder den Wert dafür zu definieren, Menschen mitzunehmen und es Leuten gut gehen zu lassen, ist eben schwierig. Der Wert dafür ist schwierig zu definieren. Es ist viel einfacher zu sagen, ich habe dir eine Mauer gebaut und dafür kriege ich jetzt irgendwie 5.000 Euro. Und es wäre eigentlich viel wichtiger, dass die Menschen mehr Bewusstsein entwickeln dafür. Und ich glaube, das ist so eine Richtung, die total schwierig ist. Aber vielleicht, ja, man kann ja weiter hoffen. Ich bin auch hoffnungsvoll.
Ja. Ja, ich habe genau, ja. Ich hab genau die Frage in It's All Good gestellt, bezogen auf das Schulsystem.
Stimmt.
Was wäre es, wenn wir unseren Kindern nicht mehr beibringen, die Besten sein zu müssen, oder wenn es keinen Applaus gibt, wenn der Lehrer nicht herkommt und sagt, du hast die beste Arbeit geschrieben, Applaus, sondern wenn der Lehrer auf einmal sagt, du hast sehr viel dazu beigetragen, dass die Menschen in der Klasse sich wohlfühlen. Oder du bist der Beste im andere Menschen motivieren. Oder einfach das ein neues Wertesystem. Was ist uns als Gesellschaft wichtiger? So, und das geht ja in die gleiche Richtung. So,
dabei ist natürlich bei Kids anfangen, ist, glaube ich, so ein unglaublich wichtiger Schritt.
Ja.
Die einfach immer noch nicht, wo du gerade bist, schon das Schulsystem ist, von nach der industriellen Revolution, die Zeiten, die Inhalte,
ja,
das ist der Wahnsinn eigentlich.
Ja, wenn man sich überlegt, wie unser Schulsystem aufgebaut ist, das war damals nach der, im Prinzip so nach dem Zweiten Weltkrieg, was haben wir gebraucht? Wir brauchten Menschen, die dieses Land wieder aufbauen. Also haben wir Kinder heranerzogen, damit sie wieder in die Behörden gehen, das heißt, und in die Fabriken und damit sie
in die Gesellschaft,
damit die Straßen, damit alles wieder aufgebaut wird. Also haben wir die Kinder so erzogen, dass wir Ingenieure haben und all das. Heute ist alles aufgebaut und es ist alles da und wir müssen nicht mehr 1000 Sachen auswendig lernen. Heute, wie willst du einem 13-jährigen Kind glaubhaft erklären, dass es wichtig ist, seinen Kopf mit Inhalten zu füllen, die er mit 2 Klicken im Internet sofort abfragen kann? Ja. Wenn dein Kind zum Beispiel sagt, ja, aber wäre es nicht besser, wenn ich meine Gehirnkapazität und mein Speicherplatz im Kopf ist ja auch nicht endlich. Oder ist auch nicht unendlich. Mhm. Wäre es nicht viel besser, wenn ich die Dinge, die ich mit meinem Smartphone sofort im Internet finde, nicht auswendig lerne, sondern wenn ich den Platz lieber dazu nutze, um irgendetwas zu erfinden, was uns als Gesellschaft weiterbringt. Oder wenn ich etwas bastle. Oder wenn ich etwas ausprobiere, oder wenn ich spiele, oder wenn ich mich um meine Katze kümmere. Weißt du, also so, und wie willst du das dem Kind erklären? Geht nicht. Wir machen es aber trotzdem, weil wir an diesem System festhalten, das vor 100 Jahren mal Sinn gemacht hat oder vor 80 Jahren mal Sinn gemacht hat, aber heute einfach eine völlig andere Welt ist. Und auch hier, wir müssten das komplette Schulsystem ändern, aber um das zu ändern, müssten die Menschen, die es ändern können, entmachtet werden. Und da sind wir wieder beim alten Problem. Die Menschen, eigentlich müsste etwas kommen, dass wir sagen, wir fangen bei Null wieder an. Und wir überlegen uns ein neues System. Solange aber Menschen in Machtpositionen sitzen, denen man die Macht wegnehmen könnte, werden diese macht Menschen alles tun, damit das System so lange bleibt, wie es ist. Ja. Muss man jetzt kein Genie sein, um das zu verstehen.
Muss man kein Politikwissenschaften für studieren, Max. Kurz gesagt. Amen.
Nochmal festhalten, wer ist hier der Wer ist hier der einzige Akademiker?
Ja, aber sowas von Musikakademiker, mein Freund.
Ja, ich habe Straßen. Ich habe Straßenabitur.
Ich hab Straße. Lars, wie lange ist deine Auf ein Espresso-Podcast meistens?
Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, wir sind schon drüber.
Wir sind bei 107 Minuten.
Ja, easy. Mein längster Podcast war knapp 3 Stunden.
Ach so.
Also wir sind noch gut in der Zeit. Willst du noch einen Kaffee?
Genau, easy. Komm, trink noch einen Espresso. Zwei Fragen.
Schieß los.
Was ist deine größte Angst?
Also, rational gesehen habe ich keine besondere Angst vor irgendwas. Also klar können immer Dinge passieren, die super scheiße sind. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, davor habe ich Angst. Vielleicht bin ich ja doch erleuchtet, dass mir die Dinge, die im Außen sind, einfach nicht, weißt du?
Fuck.
Oh. Nee, also könnte ich jetzt sagen, ich habe Angst, dass unsere Gesellschaft sich in eine Richtung entwickelt, die mir nicht gefällt. Stimmt auch. Aber ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte. Mhm. Wenn ich so sehe, dass der Rassismus wieder zunimmt in Deutschland, und wenn man das so ein bisschen weiterspinnt und sich an die Vergangenheit erinnert, könnte man da durchaus ängstlich sein. Mhm. Aber das ist jetzt für mich keine Angst, die mich umtreibt. Ich habe auch keine Angst davor, dass wir den Planeten zerstören. Kann durchaus sein, dass es passiert. Aber ich habe da keine tägliche Angst vor. Deswegen, das ist so eine. Es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht gut finde, wenn sie passieren. Aber ich bin da. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich kann trotzdem sehr gut einschlafen abends. Es gibt so super irrationale Ängste, wie zum Beispiel, aber das ist auch eher so eine Fantasie, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, zum Beispiel alle Menschen, die ich aus meiner Familie, die ich liebe, werden jetzt ganz schwer krank. Würde ich sagen, ja.
Ist aber auch nicht was.
Aber weißt du, das sind so fiktionale Szenarien, die erstens nicht eintreten werden. Und wenn sie eintreten, dann werde ich mir dann darüber Gedanken machen. Ich habe keine echte Angst. Ich habe auch keine Angst davor, dass ich nicht weiß, wie ich mein Leben bestreiten könnte, weil ich irgendwie weiß, dass es immer einen Weg gibt für irgendeine Lösung. Also so, ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft. Stelle ich gerade selbst fest beim Reden.
Ja, I like it. Okay.
Und die zweite Frage?
Zweite Frage.
Du kannst ruhig auch so richtig gemeine Fragen stellen. Ich habe damit kein Problem. Also so richtig fiese Fragen.
Ja? Warum bist du eigentlich immer...
Warum siehst du eigentlich so gut aus?
Warum siehst du eigentlich so gut aus, trotz immer nur sitzen und nichts machen?
Ja.
Nee, kann man sich auch fragen. Nee, gemeine Fragen habe ich gar nicht so.
Das war auch Spaß.
Ja, aber
ich kannst aber wirklich.
Könnte fragen, warum du dein Mikro auf 7 Kochbücher gestellt hast.
Ja, wirklich. Wir müssten mal ein Foto
vegane Kochbücher
machen. Ja, das war, also weil der Mikroständer mir gerade kaputt gegangen ist, als wir es aufbauen wollten. Und ich gesagt habe, entweder kann ich mich darüber ärgern oder ich kann das improvisieren und mir so einen Turm aufbauen. Und dann habe ich mir so 7 vegane Kochbücher.
Du siehst aus wie ein Guru hier. Jetzt sitze ich mal so im Schneidersitz. Genau, jetzt sitze ich schon.
Sitze ich schon.
Das ist Wahnsinn.
Oder ich stelle meinen Mikroständer auf 7 Kochbücher und dann ist das Problem gelöst. Auch eine coole Situation. Ich habe vor ein paar Wochen auf meiner Instagram-Story gepostet, Leute, ich mache einen veganen Januar. Hat jemand Bock, mir Tipps zu geben über gute vegane Kochbücher? Und da habe ich ganz viele Tipps bekommen und eine Frau schrieb mir, gib mir mal deine Adresse und ich schicke dir mal was. Da habe ich ihr meine Adresse gegeben und dann habe ich 3 Tage später ein Riesenpaket bekommen mit, glaube ich, 8 oder 9 richtig fetten Kochbüchern, alle vegan. Und sie hat so einen Zettel geschrieben, ich hatte eine vegane Phase, die ist jetzt vorbei. Ich kehre auch nicht wieder dahin zurück, aber die Kochbücher waren ganz toll. Viel Spaß damit. Und dann hat sie mir im Wert von 200 Euro Kochbücher geschickt.
Mega geil.
Fand ich mega, ja. Und jetzt habe ich diese Kochbücher und hin und wieder probiere ich was aus.
Und, also du bist jetzt in der veganen Monat?
Ich war im veganen Monat. Also der ganze Januar war vegan. Das war mein vegan. Das Witzige war, das war von mir eine spontane Aktion. Und dann habe ich festgestellt, dass es eine weltweite Bewegung gab, auch mit einem Hashtag, ich glaube Vegan January oder Veganuary. Veganuary. Dass ganz viele Menschen weltweit den Januar dazu genutzt haben, um sich vegan zu ernähren. Mhm. Und ich habe unbewusst, ohne es zu wissen, da mitgemacht. Und also ich muss sagen, mir hat nicht viel gefehlt. Es war relativ easy. Was ich jetzt, also ich habe danach wieder aufgehört, mich vegan zu ernähren, esse aber trotzdem ganz selten Fleisch. Heute kleine Ausnahme. Und ansonsten ernähre ich mich aber nach wie vor vegetarisch.
Ja.
Also.
Aber nichts, was du krass vermisst hast.
Also nee, null. Gedacht, boah, null.
Käse war schwer.
Nee. Also so, ich mag Käse gerne, auch so im Salat mit so Schafskäse und so mag ich gerne. Ich mag auch mal wirklich so ein Oldschool-Käsebrot super gerne. Aber sonst, Fleisch habe ich überhaupt kein Problem, das wegzulassen. Also so habe ich aber vorher schon gehabt. Ja. Und du kannst, gut, ich muss sagen, ich wohne in Berlin. Ich habe den Luxus, dass in meiner unmittelbaren Umgebung gibt es 4 oder 5 vegane und vegetarische Restaurants. Ja. Und so Big Shoutouts an Soup Guerilla hier um die Ecke. Yeah. Die machen so Mittagstisch. Die haben immer so vegane und vegetarische Gerichte und es ist 3 Minuten von mir zu Fuß. Dann habe ich einen Bio-Supermarkt und all das hier wirklich in 5 Minuten Reichweite. Deswegen ist es relativ einfach auch für mich, mich vegan zu ernähren. Das muss man auch sagen. Aber jetzt allein rein geschmacklich hat mir nichts gefehlt. Also ich bin aber auch jemand, ich würde nie etwas ersetzen. Also ich brauche keinen Fleischersatz, sondern ich esse dann einfach Reis mit Gemüse. Ja. So. Und das reicht mir auch. Ja. Also ich brauche dann nicht noch irgendwie Tofu, der so schmeckt wie Fleisch. Oder ich war vor kurzem mit einer Freundin in Frankfurt, Aline, big shoutout.
Shoutout Nummer 13.
Aline, waren wir in ihrem Lieblingsrestaurant, vegan. War super lecker und da gab es einen, und ich habe sie gefragt, was ist denn hier so lecker? Und dann meinte sie, nimm den Döner. Mhm. Oder den Dönerteller, genau. Und da,
also Jackfruit?
Nee, dann gab es, also so, ich weiß nicht, was es war, ich glaube Seitan.
Okay,
ja. Und das sah aber aus wie Döner. Und ich konnte das nicht essen. Weil das hat für mich geschmeckt wie Fleisch, aber ich wusste, es ist kein Fleisch. Und ich habe dann so gesagt, also sehr interessant, aber ich esse lieber dann das Gemüse mit dem Reis oder ich esse lieber einfach das richtige Gemüse. Ich fand das dann irgendwie komisch. Ich kann es gar nicht erklären. Ich war auch mal in so einem veganen Supermarkt hier bei mir um die Ecke und ich fand es tatsächlich eher abstoßend. Da gab es einen Truthahn, der aber kein Truthahn war. Aber auf dem Bild war ein Truthahn. Also es war so eingepackt in Plastik, so tiefgekühlt. Und dann dachte ich, es ist irgendwie, hat mich so erinnert an so eine Szene aus, kennst du noch Louis de Funès? So ein Schauspieler, französischer Schauspieler aus den, ich glaube, 60ern, 70ern.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den richtigen im Kopf habe.
Der hat so ein, es war so ein Komödiant, Schauspieler, also sehr berühmt. Und der hat immer so witzige, ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt, so witzige Filme gemacht. Und da gab es so eine Stelle, wo er in einer Lebensmittelfabrik ist. Und dann kommen dann anstatt Hühnchen kommen so Gummihühnchen raus und die so mit Farbe bespritzt werden und so, damit sie aussehen, als ob sie echt sind. Aber es ist alles Plastik und so. Und daran habe ich mich erinnert. So, okay, das ist jetzt etwas, die wollen mir sagen, dass das ein Truthahn ist, aber es ist kein Truthahn.
Ja, dann kannst du auch Truthahn essen.
Nee, dann kannst du also, entweder du isst ein Truthahn oder du isst was anderes. Ja. Aber ich sehe keinen Sinn darin, etwas zu essen, was nach Truthahn schmeckt, was aber irgendwie was anderes ist. Weißt du, was ich meine? Es ist so. Aber das bin nur ich. Das andere können das machen, wie sie wollen.
Mach doch, was du willst.
Aber generell kann ich das sehr empfehlen. Vegan. Aber ich habe jetzt für mich auch so gesundheitlich jetzt in diesen 4 Wochen keinen krassen Unterschied gemerkt. Also so weder, dass ich irgendwie besser schlafen konnte oder dass ich irgendwie eine bessere Verdauung hatte oder so. Es gab keinen fühlbaren Unterschied. Mhm. Vielleicht ist es auch zu kurz. Vielleicht muss man das länger machen.
Oder.
Aber ich liebe Challenges, deswegen, ich habe das auch nicht gemacht des Geschmacks wegen, sondern oder des, um mich wirklich anders zu ernähren, sondern es war echt eine Challenge. Okay, ich mache das jetzt. Genauso als ich im Urlaub war, in Sri Lanka vor kurzem, haben wir einen Tag Kokosnuss-Challenge gemacht. Wir haben uns nur von Kokosnuss ernährt, einen Tag lang. Einfach nur aus Spaß. Gibt keinen Grund. Einfach so, 2 Jungs haben Urlaub, haben nichts zu tun, denken sich dummes Zeug aus. Und dann, ja.
Und? Ging auch?
Geht. Und dann haben wir festgestellt,
doch. Durchfall von dem ganzen Kokosnuss?
Nee, null. Nee, Kokosnuss ist eine, gibt es einen speziellen Begriff für. Das heißt, Kokosnuss ist eine, glaube ich, wie sagt man, eine komplette Frucht. Mhm. Und du kannst, wenn du auf einer Insel landest und es gibt nichts, kannst du dich 30 Tage lang nur von Kokosnuss ernähren, und weil dort alles drin ist, was dein Körper braucht. Und du wirst nicht sterben. Du kriegst alle Vitamine, alle Mineralstoffe.
Nach 30 Tage?
Also so irgendwann solltest du mal anfangen, eine Mango zu essen. Ja. Aber im Prinzip, weil das Wasser ist so nährstoffreich und so, und ja. das Fruchtfleisch vom Kokosnuss.
Nice.
Sowas lernst du halt dann, wenn du zu viel Zeit hast und nur am Strand hängst und 2 Jungs dummes Zeug im Kopf haben. Aber war cool, ja.
Hört sich ganz gut an.
Big Shoutout an Erik.
Shoutout an Bali, Thailand. Und
Nee, Bali waren wir nicht. Wir waren Sri Lanka und Thailand.
Oh ja,
und Sri Thailand.
Lanka. Na gut.
Dann aber ich muss sagen, Shoutout an die Sri Lanka ist super. Kann ich jedem empfehlen.
Ja.
Ich war sehr enttäuscht von der sri-lankesischen Kokosnuss.
Oh.
Die hat nicht geschmeckt.
Also kein Shoutout an den Sri Lankesen.
Kein Shoutout an die Kokosnuss aus Sri Lanka. Du musst noch ein bisschen was an deinen Skills machen.
Ja, aber
weil die Kokosnuss aus Thailand, die hat auf jeden Fall Swag. Verstehst du?
Shit on fleek.
Aber kein Hate.
Hey.
Ist alles okay.
Nothing but love, man. tja. Ich glaube.
Sind wir durch.
Ich glaube, wir sind grob durch. Darf man mal bei 2 Stunden. 2 Stunden Podcast.
Ja, war auf jeden Fall nice.
Oder möchtest du noch sehr gerne irgendwas Wichtiges sagen?
Ja, ich möchte auf jeden Fall sagen, dass du ein cooler Typ bist. Und dass ich jedem, der diesen Podcast hört, nur empfehlen kann, deine Seite bei Instagram zu abonnieren und vor allem bei deinen Workshops mitzumachen.
Kommst du auch?
Ich komme auch. Und weil du hast ja erkannt, dass Kälte ein sehr guter Lehrmeister ist. Viele haben ja Angst davor und kacken sich ein, wenn es draußen ein bisschen kälter wird. Ich inklusive. Aber heute zum Beispiel, ich fand es wieder faszinierend, wie authentisch und real du bist, weil du wirklich auch das lebst, was du so erzählst. Also du kommst jetzt nicht hier an mit Jacke, sondern du kommst in kurzen Hosen, in T-Shirt und in deinen Sandalen an, und es ist, glaube ich, wie viel Grad draußen? Weiß nicht, 8 Grad oder so.
Ja.
Und ich gehe halt raus mit Jacke und Mütze und du halt in kurzen Hosen und Sandalen. Und du lebst, was du so erzählst, und das finde ich cool. Das sind nicht alle so real in der heutigen Zeit. Also, big Shoutout auch an Martin.
Nice. Nice, Shoutout. Vielen Dank. Dann bleibt mir nur noch dir zu danken, dass du überhaupt dir Zeit genommen hast und auch ganz klar kommuniziert hast, dass du dir Zeit nimmst, wenn du Bock hast. Und das ist das wirklich, ich nehme es einfach als Kompliment, finde ich nämlich cool. Wir hatten auch richtig Bock, hier hinzufahren. Roadtrip nach Berlin.
Yes, sir.
Und ich würde, glaube ich, fuck, was wollte ich sagen? Ich würde... Jetzt müssen wir zum ersten Mal schneiden.
Nein, nein, hier wird nichts geschnitten.
Nee,
hier
wird nichts geschnitten.
Ich hab nur gerade ein bisschen...
Wollte sagen, die Leute können natürlich zum Workshop kommen, aber ich würde noch sehr viel mehr empfehlen. Es gibt in, ich sag jetzt einfach mal so, 2 Jahren gibt es das Real Shit, egal was, Festival oder Workshop oder irgendwas, wo wir beide nämlich das irgendwie auf die Beine stellen und nämlich wieder Real Shit verbreiten in diese Welt, wo es wenig gibt. Und da würde ich vor allem die Leute hinbringen, weil ich glaube wirklich nach wie vor, und das Geile ist, ich setze dich jetzt einfach unter Druck, weil das ist hier ein Podcast. Wir müssen das organisieren. Ja, einfach okay. Irgendwie Real Talk oder Real Shit, wo wir uns nämlich auf der Bühne auch mal Battle rappen und danach die Leute wieder motivieren.
Ja, wir müssen das aber kurz erklären.
Okay.
Also so, wir können jetzt nicht sagen, das Real Shit Festival, was ist das?
Real Shit.
Real Shit.
Shoutout Festival.
Also wir haben, als wir vorhin beim Pizzaessen waren, habe ich so ein bisschen erzählt, dass, weil wir kommen ja beide, oder wir drei, wir kommen ja so aus der Hip-Hop-Welt und dass bei den Rappern sich ja immer gebattelt wird. Und warum es eigentlich diese Battles, was ja nichts anderes ist am Ende als zwei Boxer stehen im Ring und es ist eine Sportart, das ist eine Form von Kommunikation. Natürlich wird es im Rap, vor allem bei uns in Deutschland, oft auch übertrieben, ja, und es wird dann zu wörtlich genommen und jetzt aktuell ist ja auch wieder so die Sache, dass Flair gerade ein bisschen durchdreht und so.
Kein Shoutout.
Ja, wenn, dann müssen wir schon auch. Okay, egal. Auf jeden Fall haben wir uns darüber so ein bisschen unterhalten und dann kamen wir drauf, dass es ja in dieser Welt, in der wir uns ja so bewegen, in dieser spirituellen Szene, Persönlichkeitsentwicklung, warum es da eigentlich keine Battles gibt, sondern dass da eigentlich alle sich so lieb haben, zumindest nach außen, und es alles so eine Community gibt. Und wie cool es eigentlich wäre, wenn die Leute mal wirklich real wären. Und deswegen real shit.
Real shit.
Und wenn die wirklich mal sagen, okay, was halten sie denn von dem oder der wirklich? Und da so ein Festival zu machen, wo man so die Leute einlädt und dann, wo man sich auf der Bühne so ein bisschen battelt und so. Und dann habe ich auch erzählt, ja, im Endeffekt so wie Tony Robbins das so in den Anfang der 90er Jahre gemacht hat, der ist dann so ins Fernsehen gegangen und die seriösen, in Anführungsstrichen, Therapeuten, die haben mit ihm gebettelt, weil er ja so er war ein Coach und das war alles ganz neu und es war ganz unseriös und er aber gesagt hat, ey, ich gehe mit euch auf die Bühne, in dem Fall war es eine Fernsehbühne, und wollen wir nochmal sehen, wer den Menschen am besten und am entspanntesten helfen kann und so. Und das, und dieser Battle-Gedanke, vielleicht überlegen wir uns da was und dann in 2 Jahren gibt es das Real Talk oder Real Shit oder
wie Real auch Talk immer. Ist auch
gut. Real Talk. Ja, Real Talk Festival. Ja. Und dann geht es nicht darum, so den Hampelmann zu machen, sondern da geht es darum, okay,
Real
Talk, baby.
Shout out.
Yes, sir.
Shout out an Lars Ahmed. Shout out an Max.
Shout out an euch. Shout out an die Real Dudes.
Shout over and out.